Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Es macht einen Unterschied. Möchtest du etwas in deiner Community bewegen, weißt aber nicht genau wie? Dann geh jetzt auf gofundme.com und starte deinen eigenen Spendenaufruf. Dein nächster Spendenaufruf muss nicht in der Schule oder der Kirche beginnen. Du kannst noch heute, in nur wenigen Minuten, einen GoFundMe-Spendenaufruf starten. Sammle Spenden für dich selbst, für Freunde, Familie oder für eine Organisation. Das Wichtigste ist, dass dir diese Menschen oder Projekte am Herzen liegen. GoFundMe ist die führende Spendenplattform, um für Dinge Spenden zu sammeln, die dir wichtig sind. Ohne Druck, ein bestimmtes Ziel erreichen zu müssen, aber mit vielen hilfreichen Tools, die dich auf deinem Weg unterstützen. So kannst du selbstbewusst direkt loslegen. Ob kreativ, lokal oder lebenswichtig. Dein Anliegen zählt. Es gibt einen Grund, warum GoFundMe von Millionen unterstützt wird und weltweit von Spendensammlerinnen gewählt wird. GoFundMe macht für viele Menschen einen Unterschied und hilft Menschen, zusammenzukommen. Starte noch heute deinen GoFundMe-Spendenaufruf.
Haarloses Chaos in Queens. AEW zog es ins Tennisstadion in New York und wir analysieren für euch alle Ereignisse in und außerhalb des Rings. Viel Spaß bei der Review zu AEW Double or Nothing.
Wir starten nämlich gleich mit gegen FTA. Wir haben überlegt, was können wir als Opener bringen? Natürlich, wir müssen das Singalong bringen. Und Adam Copeland kommt auch raus und es gibt endlich das heiß erwartete Singalong. Wir haben es die letzten Wochen immer wieder angesprochen. Wir haben es irgendwie extra so ein bisschen versteckt, immer so ein bisschen, nur so ein bisschen den Song angespielt, gar nicht bis zu der Stelle gespielt, wo dann der Singalong überhaupt möglich gewesen wäre. Hier hat es dann umso lauter geschallert. Das war sehr, sehr cool. Es wird relativ schnell Stacheldraht rausgeholt. Das ist ja ein I-Quit-Match und irgendwie, ja, wollen wir natürlich ein bisschen brutaler werden. Aber natürlich Stacheldraht rauszuholen in einem Match, wo eigentlich ja irgendwie gar nicht so richtig Blut vorhanden sein sollte, war eine interessante Wahl, würde ich sagen. Die legen hier aber wirklich sehr, sehr schnell los. Ne? Der Arm gerät dann auch in den Fokus, der wird auf den Stuhl immer wieder draufgedotzt und dann gibt's halt auch wirklich die volle Leiter-Action, Tische-Action. Man spielt mit Stühlen, mit Tischen, mit Leitern, wir gleich nochmal drüber sprechen. Irgendwann kommt auch eine Werkzeugkiste und eine Zange zum Einsatz. Erst geht die an den Schnörres von Dex, also ich weiß gar nicht, was da gezogen wurde, ob es die Nase war, ob es der Schnurrbart, ich weiß es gar nicht, jedenfalls sah es ganz böse aus, aber dann geht's mit der Zange auch in die kleinen Cash Wheelers rein, das sah auch sehr schmerzhaft aus und ich hätte nicht gedacht, dass dieses Match so schnell geht vom Pacing, dass wir wirklich reingehen und wir sind die ganze Zeit drin, es passiert die ganze Zeit was, es ist überhaupt keine lange Phase in diesem Match, es geht auch nicht langsam weiter, weil es gibt dann auch einen Piledriver auf den Kommentatorentisch, ist überhaupt kein Problem, da werden die Cinderblocks rausgeholt und die Hand wird von Christian Cage jetzt ins Loch so reingesteckt und auf den Cinderblock wird jetzt mit dem Stuhl gehauen. Also ich habe jetzt Physik nicht studiert, aber das hat jetzt nicht so richtig viel Sinn ergeben, weil du haust ja den Block und nicht die Hand, TJ, du hast mehr Erfahrung mit Cinderblocks. Das hat mich fast rausgenommen, muss ich sagen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, Cinderblocks habe ich auch gerne benutzt in meinen Matches und ich war ein bisschen neidisch tatsächlich auf diesen Spot. Das war an sich eine gute Idee, den Block kaputt zu machen und Mist, was machst du jetzt mit dem kaputten Block? Okay, du recycelst das, was übrig ist und versuchst die Hand bzw. den Arm vom Gegner darin zu trappen. War jetzt nicht so wirklich realistisch. Ja, du hast gesagt, Christian steckt die Hand rein. Ja, normalerweise steckt er die woanders rein. Übrigens, kurz danach wurde er auch gefragt mit dem Mikrofon, ob er aufgibt oder nicht. Und dann hat er schön geteased, I banged your mother. Und es gibt einen wunderbaren Chant in diesem Stadion. Oh, I banged your mother. Da musste ich sehr lachen. Also das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für diesen Pay-Per-View.
muss man sagen, das liegt halt auch an der Crowd. Die war wirklich, wirklich richtig heiß. Die hat richtig Bock gehabt auf diese Show. Der Arm von Christian ist aber auch Gott sei Dank nur ab und zu im Fokus. Also man vergisst ihn zwar nicht, aber es ist auch nicht so, dass es irgendwie nervig wird, dass er jetzt irgendwie im Fokus steht. Die Uhr wird dann auch noch eingesetzt von Stoke irgendwann. Und Aaron hat es bei uns im Stream gecallt. Das wollte ich eigentlich sagen. Beth Copeland, die versucht den Safe zu machen, wird aber von FTR relativ schnell gestoppt. Draußen wird dann jetzt ein Tisch aufgebaut und der wird dann auch angezündet. Auch das hat der Aaron gecallt. Aus dem Ring soll Beth dann durchgehauen werden, aber Cash trifft aus Versehen den Stokely und zusammen geht's in den brennenden Tisch. Im Ring wird Cope dann auf die Stühle gelegt, das soll das Concerto geben, aber Beth revanchiert sich noch einmal, ein letztes Mal mit einem Low Blow. Ein Low Blow von Cage hinterher, Piledriver von Cope, Sharpshooter von Cage, der Crossface von Cope, aber der reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, um hier irgendwen zum Tappen zu bringen. Nein, Beth muss Spike ranholen. Wir dachten eigentlich, sie holt diese Verbindungsstrebe von dem Stuhl. Nö, wir holen Spike raus. Und Spike wird jetzt in den Kopf von Dex gehauen. Cage und Cope gewinnen dieses Match. Dex muss aufgeben, Aaron. Wir haben neue Tag Team Champions. Und irgendwas sagt mir, es ist wahrscheinlich der eine letzte Run von CNC.
Und den haben sie sich ordentlich verdient, glaube ich. Ich glaube, du hast hier ein Potenzial entfacht, da bin ich ganz ehrlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Inhaltlich will ich das Match definitiv an TJ abgeben. Ich glaube, da gibt es viele Spots, auf die er eingehen kann. Aber ich möchte einfach sagen, meine Erwartungshaltung bei diesem Match, die war sehr gering und ich war nicht gehypt. Und sie haben es schnell gemacht. Sie haben einen coolen Opener meiner Ansicht nach geworkt, der sehr viele Spots hatte, die trotzdem oder gerade ohne Blut funktioniert haben und von dieser I-Quit-Stipulation wirklich profitiert haben. Und bei mir ist immer dieses große Problem bei I-Quit-Matches. Hey, eigentlich gibt es so ein Babyface nie so richtig auf. Du hast es hier nicht zum Thema gemacht, sondern es hat sich so gut weggeguckt. Es war ein toller Opener, dass die Crowd mit reinbekommen. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Aber die Frage bleibt natürlich, TJ, gerade mit diesem, ja, wie soll ich sagen, kleinen Rückblick zu WrestleMania 22, brennender Tisch. Was ist denn dir in diesem Match von den Spots aufgefallen? Was ist denn hängen geblieben? Und würdest du sagen, hast du vielleicht auch was auszusetzen? Würde mich interessieren.
Ich habe immer irgendwas auszusetzen, Aaron, du kennst mich doch. Also, was ist mir im Gedächtnis hängen geblieben? Natürlich der brennende Tisch. Fangen wir vielleicht mal damit an. Also, wenn im Opener der Show ein Manager durch einen brennenden Tisch fliegt, dann weißt du, du bist bei AEW gelandet. Prinzipiell kannst du das schon machen. Aber sowas in den Opener zu stecken, da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine nicht, dass das Match per se in den Opener gesteckt wurde, sondern vor allem dieser Spot. Also sowas am Anfang der Show rauszuhauen, eigentlich fast wie einen Comedy-Spot in Anführungsstrichen, sehe ich ein bisschen kritisch, ne? Weil das Publikum reagiert darauf im Prinzip mit You deserve it, you deserve it. Ja, Stokely, hast es doch verdient. Hahaha, guck mal, da ist einer durch einen brennenden Tisch geworfen worden. Also, ne, anderswo, du hast es angesprochen, WrestleMania 22, ne? Foley gegen Edge, da gab es diesen Spot und das Publikum ist ausgerastet und hat den Verstand verloren. Und hier ist es mehr so ein bisschen haha, hihi, wir haben den Spot gemacht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da würde ich verargumentieren, das wäre nicht nötig gewesen. Oder wenn du es unbedingt bringen willst, dann nicht im Opener. Warum war das Match der Opener? Weil auch Stadium Stampede auf der Card war. Das ist der Gedanke dahinter, diese beiden Gimmick-Matches so weit wie irgendwie möglich auseinanderzuhalten. Und deswegen hat man hier einen großen Abstand bekommen zwischen diesen beiden Matches. Bin ich auch dagegen, weil du beginnst die Show und das Publikum hat ja noch gar nichts gesehen. Deswegen gib ihnen nicht gleich alles. Das wäre meine Philosophie. Start mit dem Match, was dann als zweites kam, weil das war ein normales Singles-Match. Und direkt mit allen Gimmicks zu beginnen, fand ich kritisch. Aber das ist eigentlich auch schon meine ganze Kritik. Das Match an sich, du hast alles gesagt, Aaron, es war sehr gut wegzugucken. Es war kurzweilig, es war angenehm zu gucken. Es war sehr viel schneller vom Pacing her, als wir wahrscheinlich alle vermutet haben. Ich habe mir nicht ansatzweise so viel von dem Match versprochen, Niki, wie ich bekommen habe. Und ich glaube, am Ende sind wir da alle glücklich rausgegangen mit einem Feel-Good-Moment.
Ja, das auf jeden Fall. Also Feel-Good-Moment, ja. Ist halt jetzt die Frage, was machst du damit? Ich meine, ne, wir haben, wie gesagt, wir haben irgendwie damit geteased. Wir haben irgendwie Tische drin gehabt, wir haben Stühle drin gehabt, wir haben Leitern drin gehabt. Naja, wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, das wird in irgendeiner Form demnächst kommen, eine Form von TLC-Match, Ladder War, was auch immer, Ladder-Match, irgendetwas in diese Richtung. Ja, da müssen wir mal schauen, was dabei rumkommt am Ende des Tages. Ich war von dem Match genauso begeistert. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Aaron, wir haben, glaube ich, 4,5 Sterne haben wir auf unserer Skala gegeben. Guter Opener, hat uns reingeholt. Also von daher, wir waren absolut heiß und haben Bock gehabt, diese Show hier weiterzuschauen. Und ich kann euch sagen, es wurde jetzt auch nicht schlechter. Es wurde wirklich nicht schlechter, weil wir haben jetzt gesehen, Takeshita gegen Okada. Als zweites Match dachten wir uns erstmal, okay, normalerweise also versteckst du da vielleicht eher ein Match. Nö, wir hauen da gleich eigentlich eins der großen Marquee-Matches dieser Veranstaltung raus. Es ging natürlich um die International Championship. Takeshita bekommt erstmal ein großartig produziertes Videopaket. Das war schon sehr, sehr cool. Und dann gehen wir mal rein ins Match. Es läuft etwas langsamer. Es läuft etwas gediegener, es braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Takeshita bringt dann aber auch das Tempo ins Match. Das muss man sagen. Also Takeshita war da der Typ, der hier auch die Power-Moves bringt. Der springt nach draußen. Zwischendurch kommen dann auch diese Sequenzen, die wir genau in diesem Match eben erwartet haben. Ich habe mir gedacht, okay, dieses Match wird gut. Egal, was die da machen im Ring, irgendwie wird das richtig, richtig gut. Das Publikum ist komplett drin, muss man sagen. Also ich glaube, ich höre jetzt auf, das zu erwähnen, weil es zieht sich durch den ganzen Abend. Das Publikum ist on fire. This is awesome chance, AEW. Der Rainmaker auf den Apron, den gibt es dann auch mal zwischendurch. Und Okada will dann den Piledriver auf den Boden zeigen. Aber Don Callis greift ein. Der will ja nicht, dass seine beiden A-Player sozusagen irgendwie verletzt werden. Ne? Takeshita juckt es dann nicht. Der zieht den Brainbuster einfach durch. Juckt ihn nicht. Der muss da nicht drauf achten. Der will da nicht drauf achten. Don Callis und er bekommen sich dann auch kurz in die Haare. Haha, hat nur einer von beiden Haare. Okay, lassen wir das. Man kann sagen, insgesamt worken die beiden hier einfach ein gutes, oder wirklich sehr gutes, typisches japanisches Match. Mit richtig guten Dingen. Stiff irgendwie geworkt. Mit Story dann auch am Ende, ne? Gerade was dann diese Don Callis-Sache angeht. Am Ende gibt es dann auch noch den Konter des Rainmakers, den Kickout bei 1, also wirklich alles, was ihr euch von diesem Match irgendwie vorstellen könnt. Der Raging Fire ist es am Ende, der dann zum Cover führt, beziehungsweise dann zum 3-Count. Das heißt, wir haben einen neuen International Champion. Okada ist besiegt und erstmal nur für das Match, Aaron. Im Stream sind wir komplett ausgemarkt. Also da war wirklich, wir sind aufgesprungen bei den Kontersequenzen. Ist halt genau unser Matchgeschmack, glaube ich.
Das ist halt ein Match, da kriegst du nicht nur den Aaron, sondern da kriegst du ganz viel Fans von purem Wrestling, von japanischem Wrestling, von New Japan-Style, der quasi in den 2010ern diese New Japan-Main-Event-Szene ausgefüllt hat. Und dieses Match hier auch zu sehen, ohne die Shenanigans, die wir auch schon bei World's End gesehen haben, war einfach brachial gut. Gepaart mit einem Okada, der dann auch wirklich Bock hat zu worken, ja, der auch Takeshita scheinen lassen will, dann eben auch in diese Kontersequenzen, wo die beiden reingehen. Ne? Dann hast du eben den Fighting Spirit, dann hast du das, wo sie versuchen, sich beide zu übertrumpfen, wo das dann auch teilweise mal besser, mal schlechter hinhaut. Das ist ein Match, das ist über jeden Zweifel haben, das ist super geworkt, es bringt Takeshita als Babyface über. Ich würde mir wünschen, dass er auch so New Japan worken würde und dann einfach mal dieses Babyface herausstellt, gepaart mit einem etwas slimmeren Look, den er jetzt wieder fährt. Er hat sich auch die Haare dann abgeschnitten und dieser ganzen Beweglichkeit ist er dann auch wieder näher an dem dran, was ich sehen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich sogar den Opener nochmal getoppt. Und TJ, du weißt das, der zweite Spot auf einer Card ist so schwer zu füllen. Ich glaube, sie haben es leichter gehabt, weil sie ein normales Singles-Match geworkt haben und nicht das, was im Opener war. Aber ganz ehrlich, die haben für mich absolut rasiert.
Exakt. Und das ist auch meine Argumentation, warum ich es in den Opener gepackt hätte, weil das war in meinen Augen Match of the Night. Das ist vielleicht am Ende des Tages Geschmackssache. Ne? Du hast gesagt, dieses Match war was für Leute, die mit japanischem Wrestling was anfangen können. Ich sage nicht nur. Das war auch was für Leute wie mich, die vor allem was anfangen können mit Wrestling aus den 80ern und 90ern. Warum? Weil es auf eine ganz andere Art und Weise geworkt war, als die meisten Matches bei AEW geworkt werden. Hier waren zwei Männer im Ring, die das Ganze aussehen haben lassen wie einen Wettkampf, wie einen Struggle, wie eine Sache, die schwierig ist, nicht wie eine Choreografie. Sie hatten zwischendrin tolle Sequenzen, aber die sahen eigentlich niemals choreografiert aus, sondern ich war immer drin in dieser Immersion. Oh, das ist ein Kampf, der mir hier dargestellt wird und das hat mir schon sehr gut gefallen. Die Sequenz am Ende, die war wirklich herausragend. Ne? Also Okada geht für den Rainmaker, aber Takeshita ist es, der das Ding durchzieht. Der klaut ihm den Rainmaker, dann der Dropkick von Okada, dann das Knie von Takeshita, also beide mit diesem unglaublichen Fighting Spirit, Cover, Kickout bei 1. Dann ist erstmal das Publikum da. Was für ein krasser Moment. Beide kommen auf die Beine
und es braucht nur einen Vorarm und Okada sackt zusammen wie ein Sack Kartoffeln. Der ist danach im Prinzip schon hinüber gewesen. Also da hast du gesehen, in diesem Moment bei diesem einen Vorarm nach dieser tollen Sequenz, da hat der Fighting Spirit seinen Körper verlassen und der Raging Fire hinterher von Takeshita, das war nur eine Formsache. Ja, jetzt hat Takeshita die International Championship. Niki, da kann er sich jetzt bestimmt lange drüber freuen und erstmal Backstage gehen und ein paar Champagnerflaschen aufmachen, weil dem wird jetzt heute nicht mehr irgendwas den Abend verderben, habe ich das Gefühl.
Na, wenn wir ganz klischeehaft sein wollen, dann sagen wir, er hat Sake getrunken vielleicht, aber das ist ja vielleicht eingestellt. Wird er froh, wird er nicht froh? Ich weiß es nicht. Okada und Takeshita, die gucken sich dann nämlich noch böse an im Ring. Ne? Don Callis Family kommt dann auch irgendwie dazu und bevor es aber da irgendwie zu irgendwelchen Handgreiflichkeiten kommen kann, ertönt eine Musik. Wir haben ihn vermisst. Kyle Fletchers Musik ertönt und wir haben uns gefreut. Der kommt dazu, die Don Callis Family geht dann, weil sie erstmal das nicht so richtig einordnen kann. Erstmal ein bisschen, oh, Kyle, was machst du denn hier? Bist du jetzt Freund, bist du Feind? Ich weiß das jetzt gar nicht. Kyle und Takeshita sind dann irgendwann alleine im Ring und die Umarmung soll kommen und sie kommt auch. Sie kommt auch und sie umarmen sich und es ist ein Feel-Good-Moment. Die beiden feiern und dann zimmert es die Lariat gegen Takeshita. Kyle turnt gegen Takeshita. Brainbuster hinterher. Fletcher will dann nochmal den Titel aufheben, guckt sich mit Okada dann nochmal an. Beltshot gegen Takeshita und TJ. Kyle ist zurück, cool. Und Takeshita wahrscheinlich raus aus der Family.
Aber wir haben uns doch so gefreut, als die sich umarmt haben. Das war doch so schön. Und dann haut er den um. Das ist ja gar nicht nett. Aber gut, er hat ja auch einen Grund, der gute Kyle Fletcher, weil der Takeshita hat jetzt einen Titel und auf den Jagd zu machen, macht ja vielleicht mehr Spaß, als immer die ganze Karriere lang nur der TNT Championship hinterher zu jagen, so wie es Fletcher bislang gemacht hat. Ich glaube, potenziell haben wir hier ein interessantes Triangle vielleicht sogar mit diesen drei Männern. Also wenn ich überlege, der nächste Pay-Per-View, Aaron, da ist es nicht so lange hin. Forbidden Door haben wir im Prinzip in ungefähr einem Monat. Pack doch vielleicht die drei Jungs in Triple Threat Match, würde ich sagen.
Ich würde das tatsächlich gar nicht da sehen. Ich würde es vielleicht sogar noch einen Ticken länger ziehen. Ich würde es vielleicht sogar als All-In-Paarung sehen, ja. Weil du musst die Spannungen ja tatsächlich auch noch zwischen Okada und Fletcher ein bisschen weiterziehen. Ich würde tatsächlich sagen, dass Takeshita vielleicht hier gar nicht lange der Champ ist, ne. Ich gehe aber auch mit deiner Aussage mit. Es war vielleicht ein bisschen Blessing in Disguise für Kyle Fletcher, dass er hier die Verletzung gehabt hat und jetzt eigentlich aus diesem TNT-Vortex auch direkt raus ist und diese Stufe höher geht. Der hat den Main-Event-Look, du hast es gesehen. Der Mann strahlt das aus. Hätte ich mir vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch nicht denken lassen. Aber ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich auch über den Heel-Turn. Takeshita ist auch ein bisschen frei, hat sich frei geschwommen. Der ist da eh nur untergegangen, seitdem Okada da irgendwie auch mit drin ist. Ne? Und die Paarung Takeshita gegen Fletcher, die reizt mich auch. Vor allem, wenn man weiß, dass die eigentlich ja so oder so mit Protoshita, ja, ich muss diesen Namen nochmal sagen, gegen Young Bucks bei Dynasty geplant hätten und jetzt eben mit dieser Paarung nachgereicht gehen. Also ich finde alles daran gut. Ich bin froh, dass Takeshita jetzt Babyface sein darf und dann vielleicht auch, ja, wirklich endlich mal wieder das tun kann, was er denn die ganze Zeit sollte, nämlich mit gutem Wrestling faszinieren, Teacher. Ich glaube, das ist schon gut.
Eigentlich ein Heel-Turn, den wir hier gesehen haben. Ich würde verargumentieren, nein. Ich glaube, was wir gesehen haben, war ein Nicht-Face-Turn.
Das ist sehr kryptisch und da kann ich um 7.05 Uhr nicht mehr drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich auf jeden Fall über alles das, was kommt, weil dieses Match, Teacher hat es gesagt, für ihn das Match of the Night, für mich ebenfalls das Match of the Night, kann ich hier schon mal sagen. Aaron, um unsere Match-Wertung hier noch reinzubringen, wir haben dem Ding 4,75 gegeben. Also das ist wirklich ein Bomben-Match gewesen. Guckt euch das definitiv an. An zweiter Stelle einer Card. Also da hat Tony Khan sich gedacht, nö, ich breche einfach mal mit diesem klassischen zweites Match, verstecken wir irgendwie. Nö, da haue ich meine Banger raus. Das ist auch ein ganz cooler Kontrast. So, und wenn wir jetzt einen Banger hatten, dann müssen wir jetzt natürlich ein bisschen zurückfahren. Wir müssen dann bisschen langsamer machen. Wir bleiben aber trotzdem noch im okay bis guten Bereich, meiner Meinung nach. Es geht um Mina Shirakawa gegen Athena. Das erste Match im Owen Hart Cup. Also sozusagen die ganze Owen Hart Season wird eröffnet von Mina Shirakawa. Da ist vielleicht nicht der prestigereichste Name, den du jetzt bringen kannst zum Start, aber ist okay. Ist in Ordnung. Ist ja auch nicht, sollte ja eigentlich auch gar nicht hier auf der Card sein. Die Willow hat sich verletzt. Dadurch wurde das alles ein bisschen umgeworfen. Die geben sich hier wirklich Mühe, würde ich sagen. Beide arbeiten auch gut. Ich hätte nicht gedacht, oder ich würde anders sagen, ich glaube, es ist das beste Mina-Match, was ich gesehen habe bei AEW von ihr. Also ich war, was heißt positiv überrascht von ihr, aber ich dachte mir, okay, sie kann gut mitgehen. Muss aber auch sagen, Athenas Selling hat dazu ganz, ganz viel beigetragen. Das muss ich schon sagen. Ich kürze es hier mal ein bisschen ab. Am Ende ist es der Piledriver und der O-Face, der dann zum Three-Count führt. Und natürlich, Aaron, wir haben nichts anderes erwartet. Athena zieht in die nächste Runde ein und ja, wird sich wahrscheinlich ihren Weg durchschnetzeln bis ins Finale. Da bin ich mir recht sicher.
Ich glaube, man geht hier einfach auch mit dem sicheren Weg, dass du Matchqualität liefern kannst und Matchqualität, die vielleicht auch die Zuschauer anspricht. Ich finde es trotzdem in Ordnung, wie das Match abgelaufen ist. Ich habe mir nicht so viel erwartet. Mina Shirakawa ist jetzt gerade nicht die, die unbedingt in diesen AEW-Stil im Ring reingekommen ist. Das hat sie hier vernünftig gemacht. Ich schiel aber jetzt trotzdem mit einem Auge so zu TJ drüber, weil ich weiß, wenn ich jetzt irgendein positives Wort über Athena verliere, dann wird er mir ins Wort fallen. Das spare ich mir einfach, weil Zeit für deinen Rant und alles ist in Ordnung. Ich fahre da zurück, weil ich habe gesagt, ich fand das für ein vernünftiges Match. Jetzt tob dich aus, TJ. Sag, was hat sie choreografiert? Was war nicht in Ordnung? Here we go.
Der Aaron kennt mich. Alles hat sie choreografiert. Ich mag den Stil von Athena nicht. Es tut mir leid. Sie ist eine Choreografie-Wrestlerin. Sie mag athletisch sein. Ja, das gebe ich ihr, aber ich kann nichts anfangen mit der Frau. Es tut mir leid. Und dann in Kombination mit Mina, mit der ich auch nichts anfangen kann. Sorry, das war nichts für mich. Und ich würde sagen, das schwächste Match auf der Card. Definitiv das schwächere Damen-Match auf der Card. Also da haben wir nachher noch den Four-Way. Das war deutlich, deutlich besser, was dann später noch kommen sollte. Und ich mache mir jetzt unbeliebt und sage, du, wenn es ein Match gibt, was du von der Card hättest kippen können, dann wäre es das hier gewesen. Aber gut, das Owen Hart Turnier ist eröffnet. Guck mal, ich bin ein positiver Mensch. Ich versuche aus allem Negativen was Positives rauszuziehen. Es ist ja eigentlich gut, dass wir mit dem Match in dem Turnier anfangen, was mich am wenigsten interessiert, weil jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Es kann nur noch bergauf gehen. Und es ging dann nachher bergauf mit den anderen beiden Matches in diesem Turnier bei den Männern. Niki, so viel zu diesem Kampf. Erzähl uns, was geschah danach?
Was geschah danach? Danach gehen wir nicht gleich ins nächste Owen Hart Match, sondern wir schieben noch so ein bisschen was dazwischen. Und so ein bisschen hat sich's auch wirklich angefühlt. So, also es ist Jon Moxley gegen Kyle Fletcher, Continental Title. Ich würde sagen, es war ein typisches Moxley-Match. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wir dachten uns am Anfang so, okay, wir gehen hier erstmal 20 Minuten. So viel ist schon mal sicher, weil sonst würde ja dieses No-Time-Limit-Rules relativ wenig Sinn ergeben. Der erste große Moment war dann, als Kyle Fletcher den Ringpfosten abtreten will und dabei merkt, warte mal, Stahl ist doch härter als gedacht und vor allem ist er härter als mein Bein. So, das Bein ist dann nämlich auch der Fokus und Moxley arbeitet sich dann auch an diesem Bein ab. Wo wir uns dann im Stream gedacht haben, naja, aber er hat dich ja mit dem Ankle-Lock zur Aufgabe gebracht. Solltest du da nicht eher auf die Arme gehen, damit er die nicht mehr einsetzen kann? Aber gut, das war dann das Bein. Es ist lang, das Match. Es ist ein Moxley-Title-Match. Und ja, es gibt gute Sequenzen, würde ich sagen. Aber so richtig Klick gemacht hat's bei uns zumindest, oder bei mir, vielleicht erstmal noch nicht so richtig. Am Ende gibt es dann den Ankle-Lock im Liegen von beiden irgendwie. Die rangeln dann so ein bisschen auf dem Boden. Wer kann das Bein denn länger festhalten? Wer kann es mehr irgendwie drehen? Wer kann seinen Gegner zur Aufgabe bringen? Am Ende ist es Kyle, der tappen muss. Kyle tappt ab und damit bleibt Moxley unser Champion. Und es gibt dann noch den Handshake. Okay, easy. Und ja, Aaron, es tut mir leid, aber ich nimm jede Kritik für ein Moxley-Match aus den Dynamite-Reviews und füge sie hier ein.
Ich will nur mal kurz anfügen, Niki, nur weil wir uns das gedacht haben, ist das Match noch lange keine 20 Minuten gegangen, es ist 18 Minuten und 40 Sekunden gegangen, ne? Einfach mal das anfügen, also es war tatsächlich gar nicht die 20 Minuten lang. Ich habe meine Probleme mit diesem Match. Erstmal habe ich die Probleme mit diesem Match, dass wirklich, also du workst das Bein und dann ist es dir zwischendrin wieder egal, nur beim Finish dann wieder darauf hinzukommen, das ist für mich etwas, ne, das funktioniert insgesamt nicht. Das Limbwork ist in Ordnung, dass sie meiner Ansicht nach in diesem Match an sich bringen, aber ich bin ganz ehrlich, wir haben dieselbe Paarung jetzt gerade bei Dynamite bekommen, dieselbe Paarung. Und mich hat das Dynamite-Match insgesamt mehr abgeholt, weil ich einfach finde, dass sie mehr Spaß auch. Also du hast gemerkt, die hatten da mehr Spaß als hier. Du hast am Anfang irgendwie Striking gemacht. Das Striking hat aber zu wenig geführt, bis die zu diesem einen Kick, den du gerade gesagt hast. Danach zieht Kyle dann wieder teilweise wirklich sehr, sehr stiff durch. Ne? Es ist für mich ganz schwierig einzuordnen. Ich glaube, ich bin diesen John Moxley Continental Title Run einfach mittlerweile auch satt. Kyle O'Reilly ist für mich hier nicht das Problem, sondern es ist tatsächlich John Moxley. Zu einem gewissen Punkt, ich langweile mich in diesen Matches. Es sind Überbrückungsmatches und ich würde sogar TJ von vorher widersprechen. Das kann er mir aber auch gern sonst mal Konter geben, das wäre das Match, was ich von dieser Card streichen würde, weil ich habe es nicht gebraucht. Es schaut sich auch beim zweiten Mal nicht besser als beim ersten Mal und es macht nichts, es trägt nichts dazu bei. Es ist am Ende mit diesem Ausgang, dass Moxley hier gewinnt. Ne? TJ und ich haben noch in der Dynamite Review so ein bisschen philosophiert, da ist es vielleicht ganz gut, weil Kyle das gewinnen könnte. Tja, am Ende ist es ein weiterer Haken in John Moxleys Liste und that's it. Und dann sage ich halt auch am Ende, ja gut, außer Spesen nichts gewesen, bin ich ganz ehrlich.
Außer Spesen nichts gewesen, sagst du. Boah, ich bin ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein, dass ihr das Match so schlecht fandet, weil ich hatte gehofft, dass ihr mich jetzt davon überzeugt, dass es besser gewesen wäre, als ich es wahrgenommen habe. Weil ich habe wirklich an mir selbst gezweifelt während diesem Kampf. Ich wollte den mögen, weil das an sich auch ein Stil ist, mit dem ich per se was anfangen kann, wenn es halt irgendwie jemand anderes macht, außer John Moxley. Und das ist sehr repetitiv mit ihm, das stimmt schon in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren. Das mit Kyle zieht sich ja eine ganz schöne Weile. Ne? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die aufeinander getroffen sind. Kyle war für Moxley ja lange Zeit so dieser unbesiegbare Gegner. Und das ist im Prinzip das, was man hier erzählen wollte. Hey, Moxley ist unser Champion. Ja, wir wollen nicht, dass er den Titel verliert. Wir wollen ihn aber nicht nur warm halten, sondern wir wollen ihn gefühlt irgendwie so ein Stück weiter nach oben bringen. Wie könnten wir das machen? Komm, er besiegt jetzt den Kyle. Mit dem hatte er in der Vergangenheit immer so große Probleme. Hat das funktioniert? Bei uns dreien scheinbar nicht. Ich schließe aber nicht aus, dass es anderen Zuschauern anders ging. Ich würde verargumentieren, vielleicht hat dieses Match auch drunter gelitten, dass das Damenmatch davor kam. Und also da hat die Show mit diesen zwei Matches irgendwie sehr an Fahrtwind verloren. Also es waren wirkliche Absacker in meinen Augen. Und umso größer dann die Challenge fürs nächste Match, das Publikum wieder heiß zu bringen. Spoiler, im nächsten Kampf ist es gelungen.
Definitiv. Ich will nur ganz kurz anfügen, also auch bei uns im Chat, im Live-Chat gab es Menschen, die gesagt haben, hey, das Match ist richtig, richtig gut. Also, ne, diese Meinungen gibt es definitiv auch. Schreibt uns eure Meinung dazu bitte auch gerne mal in die Kommentare und allgemein zum Pay-Per-View. Wie fandet ihr denn das ganze Ding? Weil Double or Nothing ist ja schon eigentlich ein recht prestigereicher Pay-Per-View. Mal gucken, ob AEW hier weiterhin jetzt abgeliefert hat oder ob der Downfall sich weiter fortgesetzt hat. DJ hat gesagt, das nächste Match hat gut abgerissen, beziehungsweise die Curve wieder reingeholt. Schauen wir uns das mal an. Es geht um Will Ospreay gegen Samoa Joe. Das ist auch ein Owen Hart Cup Match, auch Runde 1 natürlich. Es kommt ein kurzes, gutes Videopaket zu Ospreay und Joe. Und Ospreay kommt jetzt raus mit, ja, ich habe es ein bisschen böse getauft, Shield-Gedächtnis-Gear. Also es war so ein bisschen, er hat so eine Weste angehabt mit so ein paar Schnallen, so ein bisschen edgy. Ja, okay, war ganz cool, war ein anderer Look, nehme ich so mit. Und Moxley, das fand ich ein ganz cooles Detail, der guckt dem Match, zumindest am Anfang oder zumindest während des Entrances, der guckt er noch zu. Da ist er noch in der Halle, er ist gerade noch am Rausgehen und er guckt so ein bisschen zu und schaut so, na, wie macht sich denn mein Schüler eigentlich? So ein Ospreay lässt Joe aber gar nicht reinkommen. Also Joe kommt rein, aber im Ring lässt er ihn gar nicht irgendwie ankommen. Direkt gibt's den Oscar da, aber Joe fängt sich irgendwann dann wieder. Ospreay flippt und floppt rum, das muss man sagen, aber er kombiniert jetzt auch ganz, ganz viele Haltegriffe, vor allem was den Arm angeht. Ne? Es sind also auch in seinem Moveset Neuerungen passiert. Ich finde, das hast du schon hier gemerkt. Joe übernimmt dann aber trotzdem irgendwann die Kontrolle. Ne, Will hat wirklich alles versucht am Anfang, aber Joe ist einfach zu wuchtig, ist einfach zu erfahren. Will muss hier wirklich kämpfen. Er gerät auch immer wieder selber in die Submission-Situation, schafft es irgendwie immer so gerade so wieder raus, hat auch ein Ring-Awareness, kann in die Seile greifen, wenn es notwendig wird, aber er geht immer wieder auf Joes Arm und versucht dann darüber zu gewinnen. Also auch dieses Methodische, ich springe einfach rum und mache Dinge, nein, ich gehe halt auch mal auf den Arm, weil das habe ich von Moxley so gelernt. Und dann kann man kann dann sagen, es ist ein Will Ospreay-Match mit leichten Anleihen der Death Riders, nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, bin ich auch ehrlich. Ich erwarte da in den nächsten Wochen ein bisschen mehr. Wir haben im Stream auch die Diskussion geführt, erwarten wir zu viel? Ist die Entwicklung vielleicht gar nicht so groß, wie wir uns das in irgendeiner Form wünschen? Das ist auch eine Frage, die wir uns mitnehmen können. Am Ende sind es dann zwei Hidden Blades, die ins Ziel gehen und am Ende oder das Ende von Samoa Joe besiegeln. Und natürlich, Will Ospreay gewinnt das Ding hier. Auch daran hat niemand gezweifelt, Aaron. Sehr, sehr gutes Match, weil es wirklich mal wieder ja, ein Stück oder vielleicht schon ein großes Stück von dem alten Will Ospreay war.
Das ist mein Main Takeaway. Weißt du, also wir können ja alle Kritik da auch mal hinschaufeln. Ne? Wir können sagen, hey, vielleicht war das ein bisschen zu wenig von dem methodischen, von dem Moxley-Stil. Aber wo ich beruhigt rausgegangen bin, ist zu wissen, nach all den Wochen und Monaten, wo wir einen Will Ospreay gesehen haben, das irgendwie sich nicht so angefühlt hat wie davor. Das ist noch Will Ospreay. Der kann die Matches noch. Und der kann ein paar safere Spots noch worken. Aber es ist immer noch großes Match-Feeling. Es ist immer noch spektakuläre Spots. Es ist jetzt ein bisschen mehr Striking. Das, finde ich, hat man im Match sehr gut rausgearbeitet. Es ist so ein bisschen diese New Japan Kenny-Attitüde, wo Will dann gerade zu den Heavyweights aufgestiegen ist, was er hier jetzt gerade wieder an den Start bringt. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist ja dieses Kingpin-Gimmick, das er dann da auch umgesetzt hat. Na, das fand ich tatsächlich hier schon eindrucksvoll, auch wie er ihn dann gefinisht hat. Man hat zumindest mit dem Deathground jetzt gespielt. Das hatten wir so vorher auch nicht, ne, dass er sich dem Ganzen stellen muss. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach froh zu sehen, dass ich sagen kann, okay, Will Ospreay ist back, er muss ein bisschen was umstellen, es ist aber alles safe und wir kriegen weiterhin dieselbe Qualität geliefert und mich hat es mitgerissen, TJ, weil ich sagen muss, das war auch irgendwie so das beste Samoa Joe Match der letzten Zeit, wo man seine Stärken gerade nochmal ausspielen konnte, wo er Ospreay ins Leere laufen lassen hat, wo er auch quasi den Großmeister rauslaufen hat, wo sich jetzt eben auch ein Will Ospreay dran abgearbeitet hat und wo man jetzt aber auch einen schönen Haken dahinter machen kann. Mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, sogar besser als tatsächlich auch dem Chris oder auch dem Niki im Stream. Ich habe sehr viel Spaß gehabt.
Jo, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt mit diesem Match und du hast es schon gesagt, der Samoa Joe, der hat den Ospreay einmal gut ausgetrickst, nämlich mit dem Oscutter. Da gab es den Walk-Away-Spot. Das fand ich sehr, sehr schön, weil man hatte es direkt zu Beginn aufgebaut, diesen Move, ne, aus dem Nichts, während Samoa Joe noch sein Entrance macht. Er ist noch dabei, im Ring irgendwie zu posieren. Bam, kriegt dann Oscutter ab. Hot Start in das Match und dann später quasi die Rache von Joe, als er einfach davonläuft mit seiner Gelassenheit, während der Ospreay den Move ein zweites Mal probiert. Apropos Moves ein zweites Mal probieren, das Finish kam mit zwei Hidden Blades. Nach der ersten gab es ein Cover One Count Kickout. Das habe ich schon mal gesehen bei dieser Show. Das hatte ich im zweiten Match schon mal gesehen mit Okada und Takeshita. Da hatten sie es noch besser gemacht. Und das ist so ein Stilmittel, wo ich mir wünsche, ey, bringt das bitte nur, wenn überhaupt, einmal bei einem Pay-Per-View. Und dann könnt ihr das von mir aus auch ein Jahr lang nicht mehr bringen. Das fängt an, in dem AEW-Kosmos so ein regelmäßiges Ding zu werden, ne, was sehr inflationär benutzt wird. Das erinnert mich an Entwicklungen, wie als es vor, was weiß ich, über 20 Jahren gefühlt angefangen hat bei WrestleMania, dass Finisher inflationär benutzt werden. Und so ist es halt jetzt hier bei AEW, dieses Stilmittel mit dem Kickout bei 1. Das ist die einzige Kritik, die ich an dem Kampf habe. Also versuch sowas nicht zu duplizieren, wenn es das schon mal gab bei der Show. Am Ende des Tages wahrscheinlich wussten sie es schlichtweg nicht. Ne? Das ist dann der Fehler der Producer Backstage. Das ist deren Aufgabe, miteinander zu kommunizieren und zu sagen, hey, guck mal, in meinem Match gibt's einen Kickout bei 1. Oh, in meinem Match auch. Ja, da müssen wir uns entscheiden, welches Match sollte das Stilmittel haben. Meckern auf hohem Niveau wahrscheinlich. Owen Hart Turnier ist geil, da will ich mehr von sehen. Mehr. Niki, gib mir mehr von dem Turnier. Jetzt.
Mehr von dem Turnier, das kriegst du, weil Aaron möchte noch was anfügen.
Ich möchte noch was anfügen. Eine kleine Sache. Du hast gerade noch vorher gesagt, vielleicht will man uns auch mehr erzählen, als wir, oder weniger erzählen, als wir eigentlich reininterpretieren. Und da will ich einfach nur mal zum Besten geben. Vielleicht ist es gar nicht so sehr dieses methodische In-Ring-Mat-Wrestling, was dann tatsächlich AEW gerade uns da in den Vordergrund stellt, sondern vielleicht wirklich mehr dieser Killer-Instinkt. Du hast es in dem Promo-Paket vorher gehabt, wo er gesagt hat, ich bin jetzt wirklich ein Killer. Die haben mich dahin geschärft. Ich bin jetzt ein Killer. Ich bin jetzt ein Assassine. Das war ganz groß, dass diese Schlagworte uns groß gemacht wurden. Vielleicht ist es gar nicht so der In-Ring-Stil, auf den wir uns fokussieren sollen, sondern vielleicht ist es als Zuseher und weil wir irgendwie darauf getrimmt sind, die Sickos sich da viel zu sehr reinzudenken, dass man uns eigentlich auf einer Ebene, die jeder versteht, sagen will, ey, Ospreay is back. Er hat sein Mojo zurück. Er weiß, was es jetzt heißt, tatsächlich Siege erringen zu können, indem er halt einfach ja keine Gnade zeigt. Vielleicht ist es das so ein bisschen, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich eigentlich weniger nachdenken sollte, als ich es vielleicht manchmal tue. Das ist so ein bisschen die Schwäche des Ganzen, aber ansonsten, ey, wir haben ein fantastisches Match gesehen und ganz ehrlich, ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass dieses Match in einer Art und Weise mich begeistert, wie es dann getan hat, weil ich ein bisschen gezweifelt habe, sowohl kann ein Ospreay-Match nochmal so gut sein, weil Will Ospreay diesen Stil fährt und kann Samoa Joe diesen Stil so mitgehen, dass ich Begeisterung empfinde und zu beiden kann ich ein absolut wohlwollendes Ja geben. Und nun, Niki, gerne wieder an dich.
Ja, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, AEW hat uns dazu halt auch konditioniert. dass wir nachdenken. Ne? Das haben sie jahrelang aufgebaut. Das heißt, sie können jetzt nicht erwarten, dass wir auf einmal die Hirne hier ausstellen. So, da müssen wir ein bisschen gucken. Aber vielleicht passiert noch was, vielleicht passiert nichts. Wir werden bei Dynamite drüber sprechen. Und ja, Ospreay ist eine Runde weiter. Und wir gucken mal bei dem nächsten Match. Das ist auch ein Owen Hart Match. Swerve Strickland gegen Bandido. Da möchte auch einer von beiden weiterkommen. Und ich kann sagen, von diesem Match haben wir uns einiges erwartet. Also das war so eins von den Matches, wo wir uns gedacht haben, okay, das ist so ein Tony Khan Special. Das bringst du halt auf die Card und dann guckst du mal, was passiert. Die werden schon irgendwas zaubern. Schauen wir mal. Sie arbeiten auf jeden Fall schnell. Und Bandido auch härter und persönlicher als sonst. Ne? Also irgendwie auch gegen die Guarding Ray oder auch Swerve wird auf einen Stuhl gesetzt außerhalb des Rings. Es gibt die Cannonball drauf. Hat aber erstmal alles nicht viel Impact. Ne? Im Ring gibt es irgendwie für Bandido dann den Suplex in die Ringecke. Der sah ziemlich fies aus. Und Swerve ist dann wieder am Drücker. Beide arbeiten viel noch wirklich hart, aber mir hat so ein bisschen was gefehlt. So dieser eine Punkt, wo ich sage, okay, jetzt gehen wir aufs nächste Level, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und genau als ich diesen Stichpunkt zu Ende geschrieben hat, kam genau dieser Spot. Und dann kam auch im ganzen Match der Aufwegspot. Du hast auch gemerkt, die Crowd, das war so der einzige schwache Punkt an dem Abend, wo die Crowd mal so ein bisschen Probleme hatte. Mit diesem Spot waren sie wieder da. Das heißt, Bandido schmeißt Swerve nämlich irgendwie nach oben. Und Swerve landet auf den Schultern von Bandido, steht dort oben. Es gibt den Kick gegen den Kopf, Meteora hinterher, reicht aber alles nur bis zwei. Und die Crowd ist aber komplett wieder wach auf einmal. Es schallert danach auch nochmal komplett ein Hurricane Rana auf den Hallenboden vom Apron. Das sah auch ganz, ganz fies aus, muss ich sagen. Der 21-Plex geht durch, aber Bandido kann nicht in die Brücke gehen. Er kann nicht pinnen, sein Nacken tut weh. Er hat Nacken durch die Kicks, durch die Buckelbombs sozusagen. Der zweite 21-Plex soll kommen, aber Swerve kontert diesen. Den Killshot, der wird hinterhergesetzt. 1, 2, 3. Ey, auch hier hat niemand mit Bandido gerechnet. Wir haben damit bei Dynamite gescherzt, dass wir alle dumm aus der Wäsche gucken, TJ. Wir gucken nicht dumm aus der Wäsche. Ich würde sagen, es war relativ klar. Das Match hat ein bisschen gebraucht, meiner Meinung nach. Aber die Highspots, die es hatte, die waren dann richtig gut.
Ja, ich fand es vor allem spannend hinzusehen und zu beobachten, wie denn die Fans in der Halle beziehungsweise in dem Stadion gucken. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die hat mich sehr verwundert eigentlich. Bei dieser Reverse Hurricane Runner vom Apron auf den Hallenboden gab es im Prinzip lachende Reaktionen vom Publikum. Also ja, ein paar Leute mit großen Augen, aber eigentlich so, haha, hey, lustig, das war ja spektakulär. Guck mal, was die da für Zirkusaktionen gemacht haben. Toll, erst steht der eine bei dem anderen auf den Schultern und verpasst ihm Kick. Dann machen sie lustige Sachen auf den Hallenboden und töten sich. Das ist ja unterhaltsam. Aber das finde ich unangenehm zu sehen bei AEW, dass das Publikum teilweise so abgestumpft ist. Ich habe es vorhin angesprochen beim Opener, da war es ein bisschen ähnlich. Ne? Es kommt der Feuerspot durch einen brennenden Tisch und das ist irgendwie amüsant. Und jetzt hier bringen sie sich fast um mit Spots auf den Hallenboden und es wird ähnlich reagiert. Finde ich schade, finde ich sehr, sehr schade, dass das AEW-Publikum so konditioniert wurde über die Jahre, weil das war an sich echt stark, was die beiden hier abgerissen haben. Also die haben Chemie, Swerve und Bandido, das hast du vor allem am Ende gemerkt. Ne? Also da sind sie nochmal in einen ganz, ganz anderen Gang hochgeschalten. Auch das Finish war toll. Der Konter vom 21-Plex in den Vertebraker, das habe ich so nicht kommen sehen in dem Moment. Das kam ziemlich out of nowhere, das war crisp, das hat funktioniert. Mich wundert vielleicht ein bisschen die Reihenfolge, also die beiden Männer-Matches im Owen Hart-Turnier, dieses Match hier zwischen Swerve und Bandido und das andere Match, was wir davor gesehen haben, zwischen Joe und Ospreay. Meiner Meinung nach hättest du auch die Reihenfolge umdrehen können, aber auch nicht zwingend notwendig, das war schon gut so, wie es war. Aaron, ich war zu dem Zeitpunkt relativ positiv überrascht, muss ich sagen, weil wir waren in dieser klassischen Phase angekommen bei einem AEW-Pay-Per-View. Über 2 Stunden sind vorbei, man ist schon ein bisschen drauf konditioniert, so, oh je, jetzt kommt vielleicht erstmal so eine lange, lange Down-Phase. Aber die hatten wir nicht, die hatten wir zuvor beim 3. und 4. Match. Und hier, ich war die ganze Zeit drin und ich sag's mal hier als Spoiler, AEW hat mich für den Rest des Pay-Per-Views eigentlich auch nicht mehr verloren.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wäre tatsächlich meine ähnliche Kritik gewesen, die Matches ein bisschen zu entzerren und vielleicht zu sagen, bring Ospreay nach den Frauen, mach danach vielleicht das Moxley-Match und mach danach Swerve Bandido, wobei dann auch 3 Singles-Matches oder 4 wieder hintereinander hast. Ohne Stipulation ist auch alles ein bisschen schwer, ja. Aber ey, sie haben es so umgesetzt, du hast es gerade gesagt, dass die Crowd wach war. Auch dieser Müdigkeitsmoment, den Niki da angesprochen hat, ne? Dann hast du die Highspots und da sitzt jeder. Das ist auch schön vergleichbar mit dem Match vorher. Bei dem Match vorher mit Ospreay hat mich das gesamte Match mehr gehabt, aber die Highspots, die richtigen Höhen, wo das Publikum steht, wo es begeistert ist, das haben Bandido und Swerve wirklich perfekt getroffen. Auch diese Hurricane Runner, wo wirklich mal jemand auf den Kopf gespiked wird und man wieder einen ganz anderen Spot sieht, das kriegst du so nirgends und das haben die beiden wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch das Work auf den Nacken, was dann tatsächlich auch Swerve bei Bandido betreibt, dass ihn das dann auch daran hindert, das Match so fortzuführen, das Selling, das war alles gut, das war alles in Ordnung. Ich finde tatsächlich, dass die beiden Matches jetzt auf einer Stufe auch agieren. Bei dem einen war das eine besser, bei dem anderen war das andere besser, aber trotzdem hast du deine beiden Hauptkontrahenten, die ich ja auch immer noch im Finale sehe, Niki, hier gut weitergebracht und auch als dominant genug dargestellt. Das hier, und das ist, glaube ich, so die Prämisse des Ganzen, Ospreys Killer Instinct gegen Swerves Killer Instinct im Finale um die Wette ringen wird. Problem ist nur, wir haben noch zwei andere Matches und die wirken halt, gerade wenn du diese beiden Matches gesehen hast, so ein bisschen, naja, abseits des Platzes, ne? Nicht im Stadion gecatcht, sondern auf dem Bolzplatz.
Ja, die wirken sowieso wie fehl am Platz, finde ich. Also das, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das jetzt nicht die stärksten Ansetzungen sind. Und ich sag mal, es ist kein Zufall, dass der Turnierbaum grafisch so aufgearbeitet ist, dass Swerve von der einen Seite ganz oben kommt, Ospreay von der anderen Seite ganz oben kommt, sodass du jetzt in der aktualisierten Grafik beide auf einer Ebene siehst. Dass du beide schon mal siehst, oh, das könnte es ja geben für Leute, die da vielleicht vorher noch nicht drauf gekommen sind und Jack Perry hier die großen Chancen ausgerechnet haben. Die haben jetzt gesehen, nee, das könnte unser Finale werden und da sind wir heiß drauf. Also gucken wir mal, ob es das wird. Vielleicht gibt's ja Mark Davis im Finale, ich weiß es nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Woran ich auch nicht geglaubt habe, ist an einen Titelwechsel im nächsten Match. Es geht um den Frauen-World-Title. Unsere Thekla, die verteidigt gegen Chris Statlander, Shida und Jamie Hater. So, und da lässt sich eigentlich sagen, Shida und Statlander arbeiten am Anfang zusammen. Okay, cool. Irgendwann halt nicht mehr. Das nehmen wir dann einfach mal so mit. Ich würde sagen, die Frauen arbeiten hier sehr, sehr stiff und das Match läuft dann auch. Das kann man sich so definitiv angucken. Der Spider-Suplex kommt noch, den kann man noch ein bisschen hervorheben. Der Rest war sehr. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir jetzt schon relativ weit im Pay-Per-View waren und dass ich mir dachte, okay, ich brauche jetzt was, was mir eigentlich dauerhaft so ein bisschen Knallgas gibt oder etwas anderes gibt, dass ich sage, hey, ich will auch weiter gucken. Das Match hat mich ein bisschen verloren zwischenzeitlich, bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz zeigen alle vier hier, warum sie in dieser Main-Title-Region rumschwirren. Aber das Match leidet für mich halt wirklich sehr darunter, dass hier keinerlei Story irgendwie relevante Story stattfindet. Das haben wir eben seit Ewigkeiten schon kritisiert. Natürlich, du hast dieses ganze Ding mit Shida und mit Statlander, das wird hier auch noch gespielt, weil die kommen dann irgendwann gar nicht mehr klar. Shida holt dann sogar noch einen Kendo-Stick gegen Statlander raus. Den nimmt dann aber Jamie Hater ihr weg, warum auch immer. Und im Ring zeigt dann Thekla ganz schnell den Stomp an Chris Statlander. 1, 2, 3. Aaron, es hat mich nicht so bekommen, wie es gerne hätte bekommen dürfen, ehrlich gesagt. Aber ich schieb's leider wirklich ein bisschen darauf, dass ich sage, hey, es ist einfach nichts an Substanz dahinter, weshalb ich mich dafür interessieren sollte. Leider. Immer noch leider.
Wenn du dieses Match in 4 Viertel teilen würdest, dann würde ich sagen, ich fand das 1. Viertel so lala. Dann kam das 2. Viertel, es hat ein bisschen was aufgebaut. Das 3. Viertel, wo dann wirklich Moves auch ausgetauscht wurden, fand ich dann tatsächlich sehr unterhaltsam. Da haben sie wirklich auch Tempo aufgebaut. Da kamen dann auch ein paar geile Spots, war unter anderem auch mal ein Backdrop-Driver dabei, ne? Wo Shida auch, also wirklich, wenn Frauen sich so auf den Nacken dotzen, das ist schon auf der einen Seite eindrucksvoll, auf der anderen Seite auch wirklich beinhart gefährlich, ja. Du kannst trotzdem, glaube ich, handwerklich dem Match gar nicht so viele Vorwürfe machen. Das war schon alles gut. Nur die Story, die ins Match integriert wurde, das hat sich nicht nach einem Payoff angefühlt. Und deswegen ist auch dann das 4. Viertel für mich halt eher so ein, okay, und jetzt haben wir den Spot und dann holt Thekla irgendwann den Pin. Und dann sind wir irgendwann auch am Ende angelangt und dann haben wir auch unsere Pflicht für den heutigen Abend erfüllt. Nichtsdestotrotz, TJ, das war ein wirklich, wirklich gutes Frauenmatch. Könnte genauso gut auch ein Dynamite Main Event sein. Nur ich glaube, die Prämisse bei uns allen bleibt so ein bisschen, dass Tony Khan sich einfach überlegen muss, wohin will er mit dieser Women's Division, weil weder gerade das Owen Hart Turnier der Frauen ist irgendwie heiß, noch Thekla, die in den ersten Monaten schon heiß war als Champ, ist heiß. Und die Herausforderer, naja, also wir haben es ja eh keinem abgenommen, dass er hier siegreich hervorgehen kann und wird.
Ja, also ich habe dieses Match insofern positiv empfunden, als dass man gesehen hat, alle vier Ladies wollten abreißen. Die waren hungrig, die wollten sich beweisen, die wollten zeigen, hey, wir sind hier teilweise nicht gut eingesetzt bei AEW, aber wir können was im Ring. Lasst uns einfach machen. Und dann können wir glänzen, zumindest in dieser Konstellation. Ne? Es gibt viele Matches, die wir bei AEW präsentiert bekommen von den Damen, wo wir mindestens ein schwaches Element haben und ein Match ist halt manchmal nur so gut wie das schwächste Element. Hier hatten wir vier Damen, die alle schon diesen Titel hatten, um den gekämpft wurde, die World Championship der Damen. Und ich bin irgendwo aber trotzdem auch bei Nikki. Es war so ein bisschen zu lang. Zwischendrin hat es mich verloren, ne? Wenn man Aarons Analyse nimmt. Nimm eines dieser Elemente, ungefähr so ein Viertel, ja, so ein paar Minuten, 3, 4, 5 Minuten. Nimm die, zieh die ab. Das Match wäre deswegen nicht schlechter gewesen. Im Gegenteil, es wäre sogar wahrscheinlich noch knackiger gewesen. Aber ich will hier nicht viel meckern, weil für das Niveau, was wir bei den Damen bei AEW gewohnt sind, war ich sehr positiv überrascht. Und hoffentlich lernt Tony Khan irgendwann, wie man eine Damendivision bookt. Auch wenn Nikki mit dem Kopf schüttelt, ich habe Hoffnung, ja. Ich habe Hoffnung, ich werde sie nicht verlieren.
Ich verliere sie hiermit komplett. Der Zug ist abgefahren, glaube ich. Vielleicht in ein paar Jahren sprechen wir nochmal drüber, dass da jetzt die ganz großen Storylines sind und sie dann auch was Main-Eventen und es Sinn ergibt. Mal schauen, wir werden da auf jeden Fall dran bleiben. So, und jetzt gehen wir aber zu was, das war lange nicht da und kehrt jetzt wieder zurück bei Double or Nothing Stadium Stampede. Und wir haben uns überlegt, okay, wie machen wir es denn? Machen wir es cineastisch? Machen wir ein pures Wrestling-Match, so Anarchy in the Arena-like? Wir machen eine Mischform. Das ist, glaube ich, auch die sinnvollste Variante einfach gewesen. Es startet auf jeden Fall schon mal cineastisch. Ne? Die Heels kommen irgendwie so mit so Monster-Trucks und anderen fetten Autos vorgefahren, aber starten dann in der Halle. Das fand ich so ein bisschen ein Bruch von Entrance. Dachte ich mir so, keine Ahnung, dann fangt doch auf dem Parkplatz an, euch zu prügeln oder so und geht dann flüssig in den Ring oder ich weiß es nicht, irgendetwas in diese Richtung. Was ich auch komisch fand, Mark Davis und Don Callis sind dann also nur extra nochmal weggefahren, weil die waren ja schon in der Halle, um dann nochmal mit den Autos und den Heels dann ihren Entrance zu feiern. Da dachte ich mir so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, da darf ich vielleicht auch nicht zu viel nachdenken. Die Faces kommen dann auch mit Special Video raus, auch in die Halle. Und die kommen auch alle mit Anzügen in die Halle. Das sah sehr, sehr cool aus. Und dann bekommen wir einmal, und ich glaube, wir haben den nie wieder gesehen, einen Quadruple-Screen, wo wirklich vier Bildschirme waren. Und wir dachten uns, oh Gott, wo gucke ich denn jetzt hin? Teilen wir uns das vier Leute auf? Einer guckt nach links, einer rechts unten. Wir wussten das nicht. So, und ich werde einen Teufel tun, hier alles irgendwie zusammenzufassen. Aaron, nimm mal vielleicht einen Lieblingsspot. Ich muss trinken.
Vollkommen in Ordnung. Wir haben viele Dinge, ne? Also du hast eigentlich erstmal ganz viel pures Wrestling am Anfang in dem Match, ne? Da wird noch gar nicht so mit den Gimmicks gespielt. Da ist es dann wirklich, da kommst du dann irgendwann eigentlich so rein und denkst dir, ja, irgendwie, wir sind doch bei Stadium Stampede gelandet. Irgendwie, also man tauscht ein bisschen was aus, aber es ist irgendwie nicht mehr als zu diesem Zeitpunkt so ein Collision Main Event, wo du denkst, okay, hat mir jeder irgendwie so ein paar Spotties gemacht, ist alles irgendwie nett. Und dann, ja, dann kommt ein Spot, den haben wir so gesehen und der hat für mich dann so dieses, jetzt sind wir bei Stadium Stampede eingeleitet, weil ich dir auch noch gesagt habe, Niki, und da gebe ich das Wort jetzt auch wieder zurück an dich. Wir hatten vor kurzem diesen Mile High Clash und da kam ein Staubsauger zum Einsatz und diese Staubwolke, die dann hier tatsächlich auch wieder von Jack Perry zum Einsatz kommt, die eröffnet dann eigentlich sozusagen den ganzen Irrsinn und das ganze Chaos.
Genau, also Jack Perry kommt mit seinem Staubsauger wieder an, also der scheint davon mehrere in seinem Truck zu haben, der Truck spielt auch gleich noch eine Rolle. Irgendwann ist dann, wie gesagt, wirklich auch Stadium Stampede. Das Hurt Syndicate und GOA, die prügeln sich irgendwie Backstage und dann schwenkt so ein bisschen die Kamera vom Gesicht von Bobby Lashley so ein bisschen rum und dann sitzt da ein Gollum. Da sitzt da Leo Rush und Bobby Lashley erstmal so, und wir dachten erstmal so, Lashley, das war sehr, sehr cool. Also Gollum sitzt da irgendwie, prügelt sich dann auch noch ein bisschen mit rum, fine by me im Ring oder in der Halle sozusagen, möchte Andrade dann wieder flirten und findet eine sehr, ich würde mal sagen, eine sehr alte, blonde Frau. Und dann guckt man ein bisschen genauer hin und denkt so, das ist ein Dino, das ist der Luchasaurus mit Perücke. Also das, jetzt sind wir komplett hier drin, jetzt sind wir im Kulturschock angekommen, jetzt haben wir auch wirklich Stadium Stampede. Währenddessen wird Clark Connors die Rolltreppe einmal runtergetreten, wird dann wieder hochgetreten, soll dann wieder runtergetreten werden, TJ. Also das war so ein Spot, wo ich mir so dachte, ja, roll mal hoch, roll mal runter. Du bist machtlos auf einer Rolltreppe, du liegst dann da halt einfach, du kannst nicht aufstehen.
Ich habe diesen Spot geliebt. Es war halt so witzig, weil die Young Bucks verpassen ihm den Superkick. Er rollt nach oben, dann kommt er dort an und dann sind die Young Bucks auch irgendwie magisch dort angelangt und kicken ihn direkt wieder runter. Clark Connors, Also der Mann war mein MVP in diesem Match. Der hat so gut gesellt für alles und für jeden. Das war derjenige, ich bin mir sicher, bei der Matchabsprache, der war bei allem bereit. Hey, wollt ihr irgendwas machen? Ich bin das Opferlamm. Ja, nehme ich. Rolltreppe mache ich. Durch den Tisch mache ich. 1000 Suplessen mache ich. Benutzt mich. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich bin hier, um Bums zu fressen und lustige Momente zu kreieren. Tolle Sequenz. Und auch das vorher mit der 65 Millionen Jahre alten Frau war durchaus auch amüsant.
Hat sich gut gehalten, würde ich sagen. Also die Haut vielleicht ein bisschen schuppig, aber gut, man kann ja nicht überall richtig gut werden. Beim Catering wird dann auch nochmal Tommy Invincible, der ist da, der wird einmal abgeräumt und es hat Satnam Singh in die Torte gedotzt. Das war auch sehr schön. Ein Einkaufswagen kommt dann auch noch zum Einsatz. Also ihr merkt schon, guckt euch das Match einfach mal an. Also da waren so viele Sachen, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen kann. Luther kommt auch noch irgendwann dazu, bringt Jericho einen XXL-Tennisschläger. Der hat sich vorher mit einem Tennisschläger mit Ricochet geprügelt. Okay, der Jurassic Express ist dann draußen und Mark Davis ist auch draußen und sieht so dieses Messer in so einem Auto stecken, geht hin, guckt sich diesen Zettel an und auf einmal ballert dieser Jurassic Express aber so komplett in dieses Auto von Mark Davis rein und wir dachten uns, okay, der ist tot, das war's. 2 Minuten später spawnt er einfach in der Halle. Okay, hätte man vielleicht ein bisschen anders sehen können, aber gut. Im Ring gibt's, oder in der Halle, wie gesagt, gibt's ein paar Splashes durch Tische. Der One-Winged Angel von Kenny durch den Tisch. Kenny auch gar kein Faktor. Also er ist einfach legit wirklich da. Er hätte so jeden anderen reinstellen können. Es wäre jetzt nicht besonderer gewesen. Und dann stehen alle Faces gegen Ricochet im Ring und jeder darf mal ran. Aber Bishop Khan, der liebt seinen Anführer so sehr. Der macht den Save, der schubst ihn sozusagen aus dem Ziel raus. Er rettet Ricochet, fängt sich dann selber die Superkicks von allen. Lion Soul von Jericho hinterher. 1, 2, 3. TJ, ich muss sagen, meine Stimme, haben wir gemerkt, kackt langsam ab. Mein Kopf nach dem Match ist auch komplett am Ende gewesen. Also das war wirklich, ab dem Moment, wo dieser Staubsauger zum Einsatz kam, einfach nur pure Unterhaltung.
Definitiv, also das war unterhaltsam und also von der Storyline her, wir waren alle nicht so mega investiert in dieses Match. Im Prinzip, es ging ja auch nicht wirklich um irgendwas. Wir wissen, Stadium Stampede, das ist vor allem Feel-Good, das ist Action, das ist Comedy, das ist pures Chaos. Aaron, ich weiß nicht, wie es dir ging, zwischendrin hat mich das Match hier und da mal für ein paar Momente verloren. Also es war jetzt nicht so Banger after Banger after Banger after Banger wie manch andere Stadium Stampede-Matches in der Vergangenheit. Da war halt dann auch das cineastische Element durchaus hilfreich. Hier gab es durchaus so ein bisschen tote Phasen immer mal wieder. Und dann hat man in den Ring geschaltet mit der Kamera und hat gesehen, ja, okay, da passiert eigentlich gerade nicht wirklich was. Schalten wir wieder woanders hin mit der Kamera. Das Ende war natürlich cool, ne? Spots irgendwie durch 6 Tische, alle hintereinander kaputt gemacht. Und dann eben der Ricochet, der natürlich sein Fett wegbekommt. Und ja, wie fandest du es?
Ich fand's sehr unterhaltsam. Für mich ist es jetzt mittlerweile eigentlich so gefühlt mit diesen Anarchy in the Arena Matches, die ja nochmal um einiges brutaler und dann auch blutiger sind. Es ist gefühlt das Jubiläumsmatch. Es ist das Geburtstagsmatch. Es ist der 7. Geburtstag dann tatsächlich auch irgendwo von AEW, ja. Und deswegen finde ich das so, für was es war, vollkommen in Ordnung. Es war vielleicht ein Ticken zu viel Comedy für mich, ja, an manchen Ecken und Stellen. Es war trotzdem teilweise beeindruckend, dass manche Leute, die sonst gar keine Bums einstecken wollen, ich schiel mal in Richtung Hurt Syndicate, trotzdem auch mal für die Dogs gesellt haben. Das fand ich tatsächlich auch sehr schön, wenn da mal auch ein Clark Connors mit einem Spear angerannt kam oder ähnliches. Das fand ich ganz nett. Ein paar Leute haben deplatziert gewirkt. Ja, Kenny, was macht Kenny in dem Match? Er hat jetzt nicht viel beigetragen, bis auf ein lustiges Intro haben, wo er da an seiner Zigarre dann smoked und dann weil ich bin ja eigentlich gar nicht so cool, ne, weil er sich wieder mal selber nicht ernst nimmt. Da gibt's ein paar Sachen, aber auch wie man dieses Tennis-Gimmick dann overgebracht hat, eine Tennisbälle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwelche Supplessen dann auf Tennisbälle oder sowas, ey, ganz ehrlich, irgendwelche Physios da draußen sagt, wenn euch der Rücken mal wehtut, legt euch mal auf den Tennisball. Ich will da keinen Suplex drauf fressen, ganz ehrlich, überhaupt nicht. Es war ein spaßiges Match. Es hat all das gemacht, was es sollte. Und ich gehe, TJ, positiver, weil du gefragt hast, daraus raus, als ich vielleicht ganz am Anfang, wo es angekündigt wurde, reingegangen bin. Deswegen, ey, Daumen nach oben dafür. Du hast mich nicht verloren. Überhaupt nicht.
Wunderbar. Das freut mich, dass du positiv rausgehst. Und es freut mich auch, dass du das mit den Tennisbällen angesprochen hast. Weil das habe ich mir auch gedacht. Ey, das ist nicht angenehm, da drauf geworfen zu werden. Und ich habe jeden von den Heels verstanden, der dann irgendwann später im Match einfach die Dinger zur Seite gekickt hat und sich gedacht hat, nee, ich schluck keinen Bump auf diese blöden Bälle mehr.
Ja, lieber Tennisbälle oder lieber Thumbtacks, TJ? Das ist jetzt die Frage.
Es tut anders weh. Wirf eine Münze. Also ist beides scheiße.
Okay, gut, dann fair. Dann nehmen wir dann doch die Cinderblocks am besten. Ich glaube, das ist die beste Alternative. Ey, insgesamt war das hier ein super unterhaltsames Match. Ich verstehe den Punkt mit vielleicht ein bisschen viel Comedy. Ja, verstehe ich, weil wir haben ja trotzdem irgendwie noch Wrestling und wir wollen auch irgendwie dieses Match hypen. Aber ich denke mir, ey, bei den Leuten, die da drin standen, whatever. Das war wirklich so, ich war in dem Match drin, dachte mir, ja komm, jetzt gib mir den Dino mit Perücke. Jetzt guckt Andrade und küsst fast den Dino und so. Ist okay, mach einfach. Und dann ballert da der Jurassic Express durch. Ich habe am Ende auf jeden Fall Spaß gehabt, war ein sehr, sehr spaßiges. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum es der Co-Main-Event war, weil ich mir dachte, okay, das hätte ich vielleicht so Richtung Mitte der Card, wo wir angesprochen haben, hey, da ist irgendwie so Moxley und so, da hätte ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen Stimmungsaufheller gebraucht. Gut, dann hätte ich Moxley im Co-Mainer, das hätte ich dann auch hier zerrissen, kann ich sagen. Aber Gott sei Dank kam das nicht so. Und dann bleibt uns ein einziges Match noch. Der Main Event Darby Allin gegen MJF. So, ein MJF kommt rein, kriegt einen relativ normalen Entrance, hat eine Robe an mit sehr speziellen Farben, die ich nicht verstanden habe. Er sah ein bisschen aus wie so ein Wassereis, fand ich von den Farben her. Also das habe ich nicht so richtig verstanden. Aber der Entrance wird einfach gecuttet. Er ist kein World Champion mehr. Das heißt, der World Champ darf den Entrance auch einfach mal wegcutten. Juckt nicht. Darbys Entrance kriegt ein Videopaket. Und zwar wirklich ein wieder 10 von 10 Videopaket. Er kreucht da irgendwo in der Kanalisation von New York rum. Ich weiß gar nicht, wo er da ist. Er skatet so ein bisschen durch diese großen Röhren, durch die Gänge. Also wirklich sehr, sehr cooler Entrance. Die Haarschneidemaschine und ein Tisch und ein Barberstuhl stehen auch schon am Entrance bereit. Also wir wissen, es geht hier irgendwie um die Haare von MJF. So, und Darby startet das Match auf die Most Darby Allin Art, die du so starten kannst, TJ. Also, er schießt mit einem Dive nach draußen, kriegt es gerade so, in der letzten Sekunde hin, seinen Kopf einzuklappen, sonst hätte er sterben können. Also, das sah so aus. Hast du das auch so gesehen?
Ja, das ist richtig. Und also das unterstreicht ja wunderbar das, was wir die letzten Wochen gesagt haben, ne, mit Darby Allin, der hier Woche für Woche den Titel verteidigt. Er ist so ein Working Horse, er ist ein Fighting Champion. Er hat jetzt gelernt, smarter zu arbeiten, ja, und er muss seinen Körper schonen und er kann nicht die ganze Zeit hier auf sein Risiko verzichten. Pusteblume, ne, direkt mal sich umgebracht und Spoiler, es war nicht das erste und einzige Mal, also es war das erste Mal in diesem Match, aber nicht das einzige Mal, dass er sich eine beinahe Toderfahrung gönnt.
Ja, die war unschön. Aber was ich dann gut fand, war, sie spielen danach wenigstens auch mit dem Nacken. Also sie zählen den Nacken und sie versuchen auch irgendwie Moves anzusetzen, die dann auch auf den Nacken gehen. Das fand ich ganz gut. Es geht dann auch raus aus dem Ring. Hier zeigt Darby dann einen guten Dive, würde ich sagen. Für jeden normalen Wrestler mindestens genauso tödlich. Darby kriegt den aber ganz gut hin. MJF liegt dann auf dem Apron und Darby klettert hoch. Und naja, da haben wir im Stream uns gedacht, naja, jetzt springt er halt seinen Coffin Drop, MJF zieht den Kopf weg und er knallt halt auf den Apron. Genau das ist passiert. Und da dachten wir uns, okay, wenn das ein Spot ist, wo wir gar keine Reaktion mehr haben, vielleicht machst du ihn einmal zu oft. Die Ringtreppe wird dann hochkant neben dem Ring platziert und da gibt's dann einen chilligen Package Piledriver dann drauf. Das war wirklich ganz, ganz ekelhaft. Auch für MJF ganz, ganz ekelhaft. Hinter den Augen des Refs zieht Darby dann auch einfach mal einen Low Blow raus. Ne? Also der kämpft wirklich. Der will hier Champion bleiben. Er beißt, er kämpft. Er kann einen Coffin Drop dann irgendwie, entweder er kann ihn nicht ins Ziel bringen oder er rutscht ab. Ich hab's nicht genau gesehen. Ich möchte der Story reingeben. Er ist nicht abgerutscht, sondern hat irgendwie nicht hinbekommen, hochzuklettern. Er soll einen weiteren Darby-Dive irgendwann geben, aber MJF zieht den Kameramann in den Weg. Darby trifft dann auch diesen, naja, Kameramann nicht, aber die Kamera trifft auf jeden Fall, aber der Kameramann fällt halt mit um. Und da ist dann erstmal der völlige Fokus drauf. Der wird dann auch rausgebracht, aber hat erstmal nicht viel Impact in irgendeiner Form.
Dazu möchte ich nur ganz kurz was sagen. Achtet nochmal drauf auf die Wiederholung von diesem Spot aus einem anderen Blickwinkel. Und da seht ihr dann, der Kameramann, er nimmt den Bump. Aber achtet noch, während er dort liegt, drauf, dass er schön den letzten Frame hat. Und dann legt er sich hin und ist tot. Und das war schon sehr auffällig. Also so auffällig, dass Taz ein paar Minuten später dann auch gesagt hat, der Kameramann, was für ein Arbeitstier. Der hat trotzdem noch versucht, den Shot zu kriegen, obwohl er umgemäht wurde. Da ging das Double Feature ein paar Sekunden zu lang.
Ja, er ist Risiko gegangen, der Mann. Überleg doch mal, der musste, das war sein Shot. Und jetzt geht er zu Tony Khan und muss bestimmt was anklagen, weil das ist ja arbeitsschutzmäßig nicht so richtig da. Die beiden brawlen sich auf jeden Fall beide dann Richtung Barbershop, würde ich sagen. Und MJF wird dann auch auf diesen Tisch draufgelegt. Darby klettert dann diese Traverse hoch. Also wir haben es jetzt nicht angesprochen, aber die Stage ist halt, sah aus, als ob die Gerüstbauer vergessen haben, ihr Gerüst zurückzubauen. Also sah schon cool aus, aber wir dachten uns, okay, was hat das denn jetzt für Nutzen, dass wir da jetzt irgendwie noch so ein Gerüst stehen hatten, damit Darby da hochklettern konnte. Dafür haben wir das da. Er klettert diese Traverse hoch und ja, springt dann runter auf oder durch MJF, durch den Tisch. Und da dachte ich mir, okay, scheint eigentlich ganz gut gelungen zu sein. Er blutet dann aber im Hinterkopf. Also irgendwo ist dann trotzdem was falsch gelaufen. TJ, das war so ein Spot aus der Darby Allin Trickkiste, wo ich eigentlich dachte, der ist relativ safe oder sah relativ safe aus. Aber scheinbar ist er doch irgendwo aufgekommen, wo er nicht aufkommen wollte.
Nun, warum liegt denn da ein MJF auf dem Tisch? Warum steht denn da ein Gerüst? Ja, komm, kletter ich mal hoch und spring darunter. Ein mordsmäßiger Bump. Und es gibt dreimal Holy Shit, Holy Shit, Holy Shit. Und dann kannst du die Grillen zirpen hören. Also das hat mich auch erschrocken, ne? Und hier kann ich jetzt nicht argumentieren wie sonst bei AEW. Boah, der Pay-Per-View war 5,5 Stunden lang, das Publikum war halt müde. Nein, sorry, du hast solche Dinge zu viel gebracht in der jüngsten Vergangenheit. Ne, so eine Art Spot hatten wir vor kurzem erst mit Darby bei Collision. So, natürlich, wenn du sowas andauernd raushaust, irgendwann reagiert dein Publikum nicht mehr drauf. Und Aaron, das war ja trotzdem ein heftiges Manöver, ne? Wir haben es ja gesehen, also das Resultat war da. Er hat sich da am Hinterkopf verletzt, nachdem er vorher noch da oben auf der Traverse den Tribut an Mick Foley gemacht hat mit dem Bang Bang. Und dann stürzt er sich da runter, so halb Coffin Drop, halb Elbow Drop. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe ganz viele von diesen Spots vielleicht dann gar nicht so kritisch beäugt, sondern ich habe tatsächlich mehr darauf geachtet, was will mir Darby in dem Verlauf dieses Matches auch noch rüberbringen auf einer emotionalen Ebene. Und auch dieser Spot, wo er da oben steht, wenn du ihm da in die Augen schaust, und ich würde ihm jetzt tatsächlich mal unterstellen, dass es schon auch Schauspiel ist, da ist es so, ich weiß, das kann hier für mich zu Ende sein. Ich weiß, das kann mich jetzt auch diesen World Title kosten. Aber ich bin bereit, dieses Risiko zu gehen, weil ich euch da draußen versprochen habe, till the wheels fall off. Und das fand ich tatsächlich schön, auch von dieser Skycam dann auch eingefangen, wie er dann darunter jumpt, dass dann am Ende dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf entsteht. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich und ist wird trotzdem weitergeführt. Also wird dann auch gar nicht irgendwie groß drauf geachtet oder sonst was, sondern es geht direkt weiter. Und am Ende ist es trotzdem so, dass dieses Risiko, ja, Darby, sprichwörtlich nicht in echt, dass das Genick bricht, Niki. Was wir tatsächlich sogar bis zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen unterschlagen haben, also MJF macht aus dem Nacken wirklich Kleinholz. Es gibt dann zwischendrin, glaube ich, auch noch einen Package-Pile-Driver, ne, auf einer Ringtreppe draußen. Die dotzt ordentlich ein. Also sind schon einige Sachen. Und MJF weiß halt wirklich, dass er diesen Mann eigentlich zerstören muss, weil die Story dieses Matches bis hierhin ist auch, und das kommt auch noch, wer steht als letztes auf? Wer überlebt diesen Fight? Wer ist der Endboss? Wer ist das Face of the Company, Niki? Und für mich hat man das bis zu diesem Zeitpunkt, weil ich nicht in diese Falle so ein bisschen tappen will und sagen, ja, das hatten wir schon so oft, weil ich dieses Match für sich alleine stehen lassen will, als Main Event dieses Pay-Per-Views, das hätte ich schon sehr begeistert, auch wenn alles teilweise schon mitunter gemeingefährlich war, was hier gemacht wurde, gerade dieser Spot am Anfang, das ist erwähnt.
Ja, die Gemeingefährlichkeit, die war auf jeden Fall gegeben, aber gut, das ist einfach Darbys Stil, da kann man uns jedes Mal drüber aufregen oder einfach hinnehmen, dass es so ist. Im Ring gibt es dann den Coffin Drop von Darby Allin, der aber nur bis 2 geht, ne? Und dann wird der Scorpion Deathlock angesetzt und jetzt gibt es denselben Spot, den Callback-Spot, möchte man sagen, aus dem Match gegen Sammy. Er kollabiert, er fällt hin, er kann nicht mehr, er ist am Ende. Er bekommt sich gerade so irgendwie hoch, dann im Verlauf des weiteren Matches. Er springt auf, dann, weil er sein Fighting Spirit findet. Er ist wirklich, eigentlich ist jegliche Seele aus seinem Körper rausgegangen. Er ist eigentlich überhaupt nicht mehr da, aber irgendwas treibt ihn an, irgendwas bringt ihn dazu aufzuspringen, nochmal zu einem Coffin Drop hochzuklettern. Aber MJF schafft es auch aufzuspringen, verhindert das. Beide klettern dann, oder MJF klettert Darby hinterher aufs Top Rope und es gibt den Avalanche Tombstone von MJF. Side Headlock Takeover. 1, 2, 3 und auch hier, TJ, haben wir einen Titelwechsel. MJF ist nun dreifacher World Champion bei AEW. SW.
Ja, das überrascht mich nicht so sehr. Also wir haben spekuliert im Vorfeld in den letzten Wochen, na, was machst du mit diesem Main Event? Trägst du das noch länger mit Darby oder ist er wirklich nur Übergangs-Champion im Prinzip von einem Pay-Per-View zum nächsten Pay-Per-View? Letzteres ist der Fall gewesen. MJF gewinnt das Ding. Das war wenig überraschend. Eine Überraschung sollte kurz danach dann aber auch noch kommen. Und zu dem Match, ich fand das Element mit dem Side-Headlock schön, weil das haben sie mehrmals gemacht in diesem Kampf. Auch Darby hat ja damit versucht zu gewinnen. Ne? Das hatten die beiden in der Vergangenheit schon so oft. Das war so die Demütigung, den anderen mit eben diesem Move zu besiegen. Deswegen, das hat sehr, sehr gut gepasst an dieser Stelle, finde ich, als Finish für das Match. Und keine leichte Aufgabe, du, wenn du überlegst, was wir vorher bei dieser Show alles gesehen haben. Brennende Tische und Stadium Stampede und Stadium Stampede auch noch direkt vor diesem Match. Ne, das Publikum hat gerade viele krasse Sachen gesehen. Wie toppst du das? Ja, indem du halt extrem hohes Risiko eingehst. Sind wir kein Fan von, aber ist halt, was es ist. Und ja, Darby, der wird folgerichtig dann auch erstmal auf eine Trage geschnallt und jetzt von den Sanitätern Backstage gefahren.
Ich würde mich hier ganz gern trotzdem noch anschließen, weil ich einfach etwas zu dieser gesamten Sache und zu diesem Segment, das danach kommt, mir noch gar nicht sagen will, sondern so zu diesem Match. Für mich war dieses Match die Kulmination dieses Darby Allin Title Runs. Das war von vorne bis hinten, wie du ihm den Titel gegeben hast und wie du ihm jetzt wieder weggenommen hast, innerhalb von eines Monats eine perfekt in sich sinnige Geschichte. Es war wirklich von vorne bis hinten, der Mann macht sich kaputt, bis es nicht mehr geht, und hier ging es dann am Ende nicht mehr. Auch wie MJF dann hier als der Endgegner präsentiert wird, der, wenn er sich vorbereitet, einen Darby in die Tasche steckt, weil er weiß, wie er ihn schlagen kann. Darby versucht es dann auch mal mit einem Low Blow, versucht es dann eben auch mit Dingen, die ein Champ macht, um sich dran zu klammern, um MJF zu outsmarten, aber MJF weiß dieses ganze Match, auch wenn ich mir hier den einen oder anderen bösen Bump seitens Darby antun will, der Mann ist schon vorbelastet, wird sich wieder rausnehmen. Er kann gar nicht anders, weil er sagt, ich muss dieses Adrenalin spüren. Ich bin genau das als AEW-Champion till the wheels fall off. Und ich finde, das hat man hier nochmal sehr gut eingefangen. Deswegen ist für mich dieses Match, und wir reden immer sehr viel darüber, dass AEW keine Geschichten schreibt, für mich haben sie hier eine sehr, sehr gute Geschichte tatsächlich geschrieben, weil es auch ein Darby Allin-Titelrun war, den wir niemals so vorher eingeschätzt haben, dass er uns für einen Monat einfach auch eine gute Überbrückung bringt. Und Chris hat das auch im Stream gesagt, wo vielleicht ein MJF-Titelrun in dieser Zeit mal abgekühlt wäre, wo man uns nicht wieder dasselbe und dasselbe und dasselbe hätte erzählen können. Dafür war es tatsächlich sehr gut, dafür war es ein sehr guter Main Event, und Darby Allin, ganz ehrlich, in dem vielleicht wichtigsten Match seiner Karriere, hat für mich geliefert, und MJF hat bewiesen, dass er der Endboss von AEW ist. Erneut der dritte Pay-Per-View dieses Jahres, das dritte Mal mit einem siegreichen MJF erneut auf einer Trage stehend. Nach dem Hangman nun auch über Darby Allin. MJF streicht die Babyfaces von seiner Liste, und da muss ich einfach sagen, deswegen, mit dieser ganzen Story, wie das alles geendet hat, der Chat hat da auch seinen Teil mit dazu abgegeben, war das für mich tatsächlich Match of the Night. Nicht auf einer Wrestling-Ebene, sondern auf einer Storyline-Ebene, und wie es mich berührt hat, weil ich sage, es macht was mit mir. Und wenn Wrestling etwas mit mir macht und ich auch vom Publikum dann höre, Darby, Darby, wo es am Anfang noch ausgeglichener war, Darby, MJF, Darby, MJF, dann war es am Ende nur noch Darby, 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 und dann ist Darby Allin gerade eben das größte Babyface der Company. Und das muss man ganz ehrlich mal schaffen, denn ihr kennt unsere kritischen Worte zur Persona Darby Allin, was er alles gemacht hat, dass er uns nichts Neues erzählt, und ich finde, das haben sie sehr gut hinbekommen, und da muss ich einfach auch mal Applaus aussprechen. Ich war einer der größten Kritiker, ihr habt mich Lügen gestraft, AEW.
Da möchte ich mich anschließen, ich war auch einer der Kritiker, und ich muss auch sagen, dieser ganze World Title Run von Darby Allin ist ein absoluter Home Run gewesen. Also das war wirklich einer, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir einen so intensiven und auch, ne, ich, der AEW auch vor allem, oder was heißt vor allem, aber auch guckt, weil die Matches einfach wahnsinnig gut sind, die sie im Ring abliefern. Und ich wusste nicht, dass ein Darby auf so viele Matches so gute Matches bringen kann. Also das war wirklich schon sehr, sehr stark. Also ey, haben sie uns einfach überrascht, haben sie einfach sich mal was getraut, in der Mania Week irgendwie den Titel wechseln zu lassen. Und sie haben es nicht einfach nur gemacht für den Moment. Nein, sie haben es mit dem Plan gemacht. Okay, MJF muss ein bisschen sich abkühlen, beziehungsweise muss ein bisschen kurz weggehalten werden vom Titel. Darby Allin, den können wir jetzt hochziehen. Der ist jetzt auch ein absolutes Babyface. Also egal, was dieser Typ jetzt macht, der wird noch mehr angefeuert als sowieso schon. Also ey, hast du hier am Ende des Tages wahrscheinlich alles richtig gemacht. Aber es ist noch gar nicht vorbei, weil ihr habt schon gesagt, der wird auf den Stretcher geschnallt und MJF klettert drauf. Der posiert wie beim Hangman und wir dachten uns, okay, das ist jetzt der Closing Shot. Aber nee, noch nicht ganz. Kevin Knight kommt jetzt nämlich raus und er macht den Save für Darby Allin. Er vertreibt MJF und ich denke mir, okay, dann ist das jetzt unser nächstes World Title, unsere nächste Geschichte. Und dann kommt was, damit habe ich nicht gerechnet. Es kommt der UFO-Splash auf dem Stretcher geschnallten Darby Allin. Out of freaking nowhere. Die Kamera fährt noch einmal ganz kurz aufs Gesicht von Kevin Knight. Kevin Knight ist ein bisschen es wirkte so ein bisschen wie, als ob er denkt, ich musste das jetzt tun. Es ging jetzt nicht anders, ich habe das jetzt machen müssen. Und TJ, vielleicht du mal zuerst, weil deine Meinung kenne ich noch nicht. Warum geht ein Kevin Knight, der auch im World Title Geschehen jetzt zumindest mal irgendwie halb mitgemischt hat oder mit den Menschen, die da mitgemischt haben, auch eben mitgemischt hat, warum vergreift sich er jetzt am verletzten, fertigen Darby Allin?
Niki, das ist eine gute Frage. Da musst du bei Dynamite wieder einschalten, um das herauszufinden, warum. Na, das ist der Grund für diesen Cliffhanger, weil genau das sollst du dich fragen. Moment mal, warum genau macht er das? Also es ist nicht ganz random, weil wir hatten dieses Match zwischen den beiden Champions zu dem Zeitpunkt, ne? Kevin Knight, der TNT-Champion, hat dann Darby bei Dynamite herausgefordert, um dessen World-Title. Ne? Darby hat es im Prinzip Kevin Knight vermasselt, zwei Titel zu haben. Gut, ob das jetzt stimmig ist von der Psychologie im Kopf von Kevin Knight oder nicht, dass er jetzt auf Darby losgeht, ich bin mir ja nicht so sicher. Ja, Darby hat vor ein paar Wochen ihn besiegt, aber wenn es eigentlich dein Ziel gewesen wäre, zwei Titel zu haben, wäre jetzt das logische nächste Ziel, auf MJF Jagd zu machen, weil der hat jetzt den Titel, wo du gerade noch drum trauerst, den vor ein paar Wochen nicht gewonnen zu haben. Aaron, so ganz verstehe ich es noch nicht, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, oder?
Also, ich verstehe es ein bisschen mehr, weil die Saat wurde gelegt über Monate. TJ hat immer darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch ein Kevin Knight dem guten Speedball ja tatsächlich den TNT-Titel schon gekostet hat vor kurzem, ne? In dieser Casino Gauntlet bei Dynasty. Also dieser Wille, sich über gewisse Dinge hinwegzusetzen, den hat Kevin Knight gezeigt. Gleichzeitig hat ein Swerve Strickland ihn immer mal wieder Backstage abgefangen, 2-3 Mal und gesagt, Kevin, wenn du es zu was bringen willst, du musst einen Killer-Instinkt entwickeln. Du musst dich an was abreiben. Jetzt denken wir zurück, wie hat Swerve denn diesen Killer-Instinkt entwickelt? Der hat sich immer an irgendwem aufgerieben, eigentlich an einem Opfer. Sei es an einem ehemaligen Tag-Team-Partner, am Hangman, an Leuten, die Schwäche gezeigt haben zu diesem Zeitpunkt. Das könnte schon ein bisschen die Saat sein, die man hier sät. Vielleicht erklärt man uns das bei Dynamite. Das hat TJ ja auch schon irgendwie gesagt. Auf der anderen Seite muss man vielleicht mal so sagen. Kevin Knight war gegen MJF um den World Title auch nicht erfolgreich. Das hatten wir dieses Jahr auch schon. War gegen Darby wieder nicht erfolgreich. Und er war sofort der Nächste, der gesagt hat, Darby, im Übrigen, ne, wenn du dich jetzt auch dann tatsächlich nochmal gegen ihn hier durchsetzt, gegen MJF, dann bin ich da sofort wieder der Nächste in Line. Also diese unbedingte, diese Unbedingtheit, um den Titel nochmal anzutreten, nochmal eine Chance zu bekommen und sich eigentlich dem einzubleiben, die ist zumindest da. Deswegen, wir warten mal ab. Kritisch wird es halt nur, wenn das Follow-up nicht delivered. Und da sind wir halt bei Tony Khan immer so ein bisschen kritisch, weil wir sagen, ja, was kommt denn jetzt? Na, das ist der Punkt. Aber die Saat ist da.
Ja, ich sehe ja den Turn, den sehe ich irgendwie. Von mir aus auch Turn gegen Mike Bailey oder das mit Swerve. Das gebe ich euch alles. Ist völlig fein, verstehe ich. Aber warum auf Darby? Weil wenn du gerade gesagt hast, diese Unbedingtheit, diesen Titel gewinnen zu wollen, dann geh nicht auf Darby. Dann geh irgendwie auf MJF. Also das hat mir wirklich an der Psychologie einfach wirklich, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's gesehen und dachte mir, okay, Chris hat's glaube ich gesagt, wir bauen jetzt hier die Midcard im weitesten Sinne im Finale des Pay-Per-Views auf. So, und MJF flüchtet halt mit dem Titel und Kevin Knight baut sein Match mit Darby Allin auf, mit einem Turn, wo ich keine Antworten habe und auch keine Ideen. Es ist ja kein Problem, dass ich keine Antworten habe. Es ist ja gut, dass ich keine Antworten habe, weil diese Antworten werden mir, wie TJ sagt, eben bei Dynamite hoffentlich, auf alles Holz klopfen, was ihr findet, die werde ich ja hoffentlich da kriegen. Aber ich möchte mir zumindest eine Theorie spinnen, ich möchte mitdenken, ich möchte überlegen, hey, wie kann denn Punkt A und Punkt B irgendwie zusammenhängen? Und es tut mir leid, vielleicht liegt es auch daran, dass es um 8 Uhr morgens ist. Ich kriege da wirklich wenig Verknüpfungen hin, Aaron, die mir sagen, warum Kevin Knight jetzt hier auf Darby Allin geht, obwohl der World Champ vor ihm steht.
Vielleicht ist es wieder der offensichtliche Grund, den wir uns eigentlich nicht eingestehen wollen. Dieser offensichtliche Grund könnte vielleicht sein, dass wenn du einen Heel-Turn forcieren willst, ein Babyface ein besseres Opfer ist, als sich einem Heel-Champion anzunehmen. Ne? Das ist offensichtlich und es mag auch offensichtlich dämlich sein. Theoretisch, wenn man dem nachgeht und vielleicht kein Follow-up mit einem Swerve hat, der irgendwas ihm über Killer-Instinkt einflößt und sich dann Bailey und er, die ja, ne, wir haben es auch öfter kritisiert, eigentlich klischeehaft aneinander. Ja, wir müssen dieses Tag-Team übrigens aufrechterhalten. Ja, so wird es definitiv nichts. Und ich habe letzte Dynamite noch dem TJ die Frage gestellt, wer turnt ihn jetzt gegen jen oder gegen wen bei Bailey und Kevin Knight. Tja, am Ende wird es wahrscheinlich der Kevin Knight sein. Aber vielleicht hat man uns hier auch ein potenzielles All-In-Match dann dieses Jahr schon geteased. Denn eins steht fest, Darby Allin wird wieder Hangman wahrscheinlich jetzt erstmal in eine Pause gehen. Und ich glaube, die hat er sich redlich verdient nach diesem Title Run. Und mehr zu all dem werden wir dann wahrscheinlich bei Dynamite rausfinden.
Genau, da sitzen wir drei Hübschen dann nämlich auch wieder zusammen. Ich möchte einmal einen ganz kurzen Schlusseinschub nochmal machen. Wir hatten ja ein Tippspiel und jetzt, wo wir fertig sind mit der Card, kann ich gratulieren dem Gentleman, das A als 7 geschrieben. Du wirst schon wissen, wenn du gemeint bist. Du hast das Tippspiel gewonnen. Allgemein ganz, ganz viele Menschen mit 21 Punkten. Also wirklich viele, viele, viele gute Tipps. Ich habe 20 bekommen, ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Schreib uns gerne eine Nachricht. Schreib uns auf Patreon, schreib uns auf YouTube. Wir werden es irgendwo sehen. Schreib uns auf jeden Fall irgendwann wo wir es sehen können. Und dann gehen wir, würde ich sagen, ins Fazit über. Und das würde ich einfach aufgrund meiner Stimme einmal abschieben. Vielleicht TJ, weil du warst jetzt im Stream nicht dabei. So, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Jemand, der jetzt nicht im Stream war, der das vielleicht alleine geschaut hat, beziehungsweise nicht hier vor der Kamera und ich muss irgendwie die ganze Zeit aufmerksam sein. Was hat der Pay-Per-View mit dir gemacht, beziehungsweise wie bist du am Ende rausgegangen? Wie fällt dein Fazit aus?
Ich bin glücklicher rausgegangen als bei vielen AEW-Pay-Per-Views in der jüngsten Vergangenheit. Das, was wir meistens kritisieren, eigentlich fast immer bei AEW, die Show ist zu lang, die Show ist zu lang, die Show ist zu lang. Ne? Tony Khan hat sich da ein bisschen in eine Ecke gebuckt, indem er halt einen Vertrag unterschrieben hat, in dem drin steht, ja, die Pay-Per-Views müssen 4 Stunden oder länger sein. Das war in dem Fall nicht so schrecklich, finde ich, mit der Länge der Show. Also Double or Nothing war nicht perfekt. Ne? Wir haben es genannt, vor allem Aaron und ich sind darauf eingegangen, was hättest du bei dieser Card umstellen können? Logisch, da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, wie du vielleicht noch mehr hättest rausholen können. Einfach dadurch, dass du die Matches ein bisschen anders arrangierst von der Reihenfolge her, um den Zuschauer noch besser aufmerksam zu halten. Stadium Stampede hat auch Nikki vorgeschlagen, pack's vielleicht mal in die Mitte der Show. Ja, halte ich auch gar nicht für eine blöde Idee. Ne? Und gib mir danach wieder One-on-One-Single-Matches, bevor es dann in den Main-Event geht. Aber unterm Strich ist das eigentlich meine größte Kritik an dieser Stelle. Die Matches, die wir hatten, waren fast alle gut, mit eigentlich nur 2 Ausnahmen. Das war das 3. Match und das 4. Match. Und da kannst du doch eigentlich sehr, sehr happy sein. Am Ende gibt es eine große Überraschung und einen Titelwechsel. Der war jetzt nicht die große Überraschung. Und ich freue mich eigentlich, um ehrlich zu sein, auf Dynamite und was man jetzt draus macht. Also es gibt viele Möglichkeiten, was Positives jetzt aus den Entwicklungen hier bei dieser Show rauszuholen. Aaron, bin ich zur Abwechslung mal zu optimistisch? Ich, der immer zu meckern hat?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, man kann hier sehr optimistisch rausgehen. Ich kann sagen, nachdem wir Revolution hatten und Dynasty so ein bisschen abgeflacht ist, war jetzt Double or Nothing wirklich für mich wieder eine rundum gelungene Show. Klar, du hast es gesagt, da könnte man an der Karte rumbasteln, aber es ist Meckern auf hohem Niveau. Wir hatten einen geilen Opener mit dem I Quit Match. Takeshita gegen Okada hat abgerissen. Die beiden Männer-Owen-Matches waren wirklich sehr gut. Dann hattest du mit dem Stadium Stampede wirklich, wo für jeden was dabei war, wo du sagst, du wirst auch nochmal komplett rausgerissen, gehst aus deiner Komfortzone, dann hast du im Main-Event-Feeling. Ja, dann hast du noch Titelwechsel irgendwie dazu und dann sagt mir jetzt mal ganz ehrlich, über welche Shows kann man das denn sonst jetzt gerade mal so sagen, dass ich eigentlich sage, ich habe nicht viel zu meckern, weil selbst die Matches, wo wir jetzt gerade gemeckert haben, die waren nicht scheiße, die waren nicht schlecht oder ähnliches, ne, sondern die waren tatsächlich immer noch okay, die waren halt nicht auf dem Level von dem Rest, aber ganz ehrlich, das ist so meckern auf hohem Niveau. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Pay-Per-View-Qualität bei AEW, die ist wirklich immer noch eins dieser Marquee-Ziele, wo ich sagen kann, auch so über das letzte Jahr, es ist immer wirklich sehr, sehr gut, sich das Ding anzuschauen. Du machst nie was falsch, selbst wenn zwischendrin mal die Weeklies, wie jetzt auch im Aufbau zu Double or Nothing, nicht so delivern. Aber ich bin zufrieden und ganz ehrlich, ich habe Bock, weil jetzt auch mit den ersten Owen-Matches beginnt die Road to All-In und jetzt kann AEW auch nochmal zeigen, was in ihnen steckt. Das haben sie letztes Jahr gemacht, da war die Road to All-In fantastisch und da habe ich Bock drauf und da bin ich gehypt und da kann man sich auch einfach auch mal mitreißen lassen und einfach mal positiv draus schauen, wenn wir vielleicht auch sonst im Gesamt-Wrestling-Bereich, weil man es ja auch gerade so ein bisschen mitbekommt, ne? Viele Leute sind ganz nicht mehr so gehypt. Ich kann empfehlen, schaut euch diesen Pay-Per-View an. Ihr werdet ganz sicher sehr viel Spaß haben, weil da ist für jeden was dabei.
Und wenn ihr euch den Pay-Per-View nicht anschaut, dann schaut euch den nächsten mit uns an, weil den werden wir auch irgendwie schauen und hier reviewen. Also wir bleiben hier dabei. Und ja, ihr habt es gesagt, 1, 2, 3 kleine Stellschrauben, die aber keine Stellschrauben sind, die das ganze Ding irgendwie zum Einstürzen bringen. Nein, das war eine rundum gelungene Show, die man definitiv so gucken kann. Wenn man es in Punkte packen möchte, irgendwie vielleicht eine 7,58 vielleicht sogar von 10. Ich denke, irgendwo da in dem Bereich kann man sich sicherlich einpendeln. Und dann kann man doch sagen, ey, wir haben das Ding hier gerne geguckt. Und ich kann sagen, ich habe hier sehr, sehr gerne diese Review mit euch beiden Hübschen gemacht. Und ich bin froh ein bisschen, dass meine Stimme das halbwegs durchgehalten hat. Und deshalb würde ich die Schlussworte jetzt auch ganz schnell abschieben, bevor ich komplett Banana gehe und überhaupt keine Stimme mehr habe. In dem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Morgen, Abend, Nachmittag. Ich weiß gar nicht, wann ihr das hört. Und ja, wir sehen uns spätestens bei Dynamite.
So ist es von mir auch nur. Lasst euch gut gehen, habt eine gute Zeit. Das war jetzt meine Monsterwoche. Das waren jetzt 11 Podcasts oder was auch immer in 7 Tagen. I'm out. Ciao, bye, bye. Tschüss, Servus, TJ. Dir gebühren die letzten Worte.
Eieiei, der Aaron, der darf es jetzt machen wie der Darby Allin und sich erstmal ein bisschen ausruhen. Und ja, das hast du wirklich verdient an der Stelle. Ihr, danke fürs Zuhören und wenn ihr jetzt bis zum Ende gehört habt, dann ist es auch nicht zu viel verlangt, euch drum zu bitten, auf irgendeinen Knopf zu drücken, ist mir egal, auf welchen, drückt auf irgendeinen, der Algorithmus, der wird sich freuen und damit verabschiedet sich euer Trio Infernale bestehend aus TJ,
Aaron,
Niki.